Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 51 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, es war aufregend. Es war eine aufregende Woche. Ich habe die letzten 7 Tage fiebernd vor meinem Rechner verbracht und darauf gewartet, dass der Arbitrum Airdrop endlich kommt. Mein allererster Airdrop. Gestern war es tatsächlich soweit. Also wir nehmen mal wieder an einem Freitagvormittag auf. Dir muss ich es nicht sagen, aber zumindest unseren Hörern. Und ich habe jetzt meine Tokens geclaimt und ich muss sagen, es war ein Abenteuer. Aber bevor ich da einsteige, fangen wir doch vielleicht ganz seicht an. Wie geht's dir?
Sehr gut. Ja, ich glaube auch eine aufregende Woche. In vielerlei Hinsicht, nicht nur was den Airdrop angeht. Ich glaube erstmal, du musst, glaube ich, nochmal ein, zwei Sachen klarstellen bezüglich dieses Airdrops, weil uns ja doch mehr Leute geschrieben haben, als wir erwartet haben, die nämlich gesagt haben, wie Flo hat nur rübergebridged und hat sich qualifiziert. Ich habe das auch gemacht und ich habe mich nicht qualifiziert. Und dann mussten wir das klarstellen, dass du, glaube ich, ein, zwei Aktivitäten, die du auf dieser Blockchain gemacht hast, dass du die vergessen hast, die letztendlich dazu geführt haben, dass du dich qualifizierst. Von daher.
Genau, also vielleicht für die Leute, die jetzt, also fangen wir vielleicht sogar nochmal ein, zwei Schritte vorher an, nämlich Arbitrum als solches. Also wir hatten dieses Experiment hier für irgendwie 6, 8 Monaten her ist es schon, dass wir es gestartet haben. Und im Endeffekt ist das ein Layer 2, wenn ich das richtig verstehe. Also eine Skalierungslösung für Ethereum, weil Ethereum halt irgendwie nicht so viele Transaktionen gleichzeitig verarbeiten kann. Deshalb hat man da im Endeffekt so eine Blockchain on top aufgesetzt oder darunter, je nachdem, wie man es, aus welcher Perspektive man schaut. Und damit kann man halt sehr viele, sehr schnelle Transaktionen machen. So die Dummy-Zusammenfassung an der Stelle. Und da wurde vor über einem Jahr spekuliert, dass es einen Token geben wird, wenn man das benutzt. Arbitrum hat als solches dann auch eine Arbitrum Odyssey ins Leben gerufen, wo eigentlich die Idee war, dass man ganz viele Challenges zu erledigen hat und wenn man die erledigt, kriegt man NFTs, je nachdem wie viele NFTs man hat, desto mehr Tokens kriegt man am Ende. So zumindest wurde viel spekuliert darüber. Und wir hatten angefangen, diese Odyssey hier im Podcast auch zu begleiten. Ich habe halt diese erste Aufgabe erledigt, genauso Dummy-Style, wie du es mir gesagt hast, Bridge einfach hier von A nach B und habe dann letzte Woche festgestellt, dass es jetzt diesen Airdrop gibt und ich tatsächlich ein paar Tokens geschenkt bekomme. Problem bei der ganzen Nummer war, ich habe mich hier letzte Woche hingestellt und habe gesagt, geil, ich habe ja nur gebridged und habe gedacht, so easy war's. Und dann wirklich direkt nach der Folge bin ich mit Max Vargas essen gegangen, also hier unserem Freund von Block Stories, und habe mit ihm drüber gequatscht, dass es war ja super einfach und ich werde jetzt Airdrop-Hunter und so weiter und so fort. Habe schon mein LinkedIn-Profil aktualisiert und dann sagt er zu mir, nee, also mein Freund, ganz so einfach war es dann doch nicht, weil ich habe auch gebridged und ich habe keine Tokens bekommen. Und ich so, what? Woran lag das denn? Also mögen die mich einfach besonders, weil wir hier so ein bisschen im Podcast Werbung für die gemacht haben. Aber er hatte mich dann damals schon darauf hingewiesen, dass wir ja hier große GMX-Experimente gemacht haben. Ich werde jetzt nicht nochmal erklären, was GMX ist. Wir haben mehrere Folgen dazu gemacht, da kann man gerne nochmal nachhören. Aber ich glaube tatsächlich, dass meine Trader-Kapriolen auf GMX und die Tatsache, dass ich da so ein bisschen was gestaked habe und so weiter und so fort, dazu geführt hat, dass ich die Tokens bekommen habe. Kann das sein, dass es daran liegt?
Sehr, sehr sicher, weil man musste mehrere Kriterien erfüllen. Und also das, was wir zu GMX sagen können, es ist quasi eine App, die auf Arbitrum Live ist. Von daher quasi, dadurch, dass Flo das genutzt hat, hat er über seinen Account, über seine Adresse Aktivität auf Arbitrum gehabt, mehrere Transaktionen. Und ich bin mir mehr oder weniger 100% sicher, dass das letztendlich dich jetzt qualifiziert hat. Und was man auch noch sagen muss, das war, ja, du bist so ein bisschen unglücklich, vielleicht, die haben ja diese, wie du gerade schon beschrieben hast, diese Odyssey damals gestartet, dann irgendwie wieder sehr relativ abrupt abgebrochen und quasi, so das war irgendwie im Sommer dann, im Juli oder sowas und jetzt gibt es irgendwie 9 Monate später einen Airdrop und das, was aber jetzt eigentlich wirklich für den Airdrop zählt, ist quasi, wie aktiv man in diesen 9 Monaten war und ob man halt Arbitrum irgendwie genutzt hat oder nicht und die Odyssey, die ist eigentlich nicht mehr, die zählt da jetzt, glaube ich, nicht so stark rein. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass halt Leute angefangen haben, diese erste Challenge damals zu machen und jetzt gewartet haben, wann geht's weiter. aber quasi es ging schon die ganze Zeit weiter, nur quasi nicht unter irgendeinem offiziellen Titel. Von daher, ja, was ist das Learning daraus?
Erstmal großes Mea Culpa meinerseits für allen Leuten, denen ich irgendwie Hoffnung hier gemacht habe und den Customer Support bei Arbitrum, falls die jetzt ganz viele wütende Mails bekommen haben von wegen, warum kriegt der Arno mein Tier Airdrop und ich nicht? Deshalb auch große Entschuldigung dahin. Ich bezweifle zwar, dass es da wirklich jemanden gibt, der irgendwelche Mails liest, aber das an dieser Stelle noch eingeschoben. Aber ja, Learning daraus, sag's mir.
Ich würde sagen, ja, einfach aktiv sein. Also jetzt nicht nur auf irgendwelche quasi groß angekündigten Sachen à la Odyssey hin irgendwas nutzen, sondern die Sachen einfach wirklich so nutzen. Und das Gute ist ja auf den Layer 2, also Airdrop Hunting auf Ethereum ist kein No-Brainer, weil du relativ hohe Transaktionsgebühren hast, wenn du es quasi wirklich ja, über einen längeren Zeitraum betreibst. Und auf den Layer 2s kann man es halt ganz gut machen. Also wenn ich jetzt irgendwie, sei es nur, dass ich irgendwie mir einen Reminder mache, irgendwie 3 Wochen lang einmal die Woche auf GMX hin und her traden. So, das kostet mich irgendwie in Summe 50 Cent an Transaktionsgebühren und vielleicht noch ein paar Euro, wenn ich irgendwie eine Kursschwankung in den paar Minuten, wo ich eine Position live habe, erwische. Aber der Investor ist da relativ überschaubar und das hätte dann wahrscheinlich schon gereicht. Also genau, ich glaube, das ist so, dass vielleicht das Learning einfach aktiv sein. Wobei ich es gerade so ein bisschen lustig fand, du hast ja gerade gefragt, wie lief die Woche. Also ich war überrascht. Ich meine, das Thema Airdrops ist jetzt nichts Neues. Ne? Das gibt schon eine ganze Weile. Und meiner Wahrnehmung nach, also meine Twitter-Timeline war voll, nur mit irgendwelchen Tweet-Threads, Airdrop, Farming, Arbitrum, Airdrop, bla bla bla, wo ich mir dachte, okay, die Leute tun das so, als würde jetzt irgendwie das Rad neu erfunden und als würde das zum ersten Mal passieren und es war ein Riesenhype, wie kann man sich jetzt für noch mehr Airdrops qualifizieren und so weiter. Das fand ich so ein bisschen lustig, weil es gab viele davor, die viel, viel profitabler waren als der Arbitrum Airdrop, von daher, naja.
Ja, okay, für alte Hasen wie dich ist das jetzt vielleicht irgendwie ein Non-Event, aber für jemanden, der so neu in diesen Space reinstolpert wie ich, war das eine brutale Erfahrung. Also vielleicht 2 Gedanken dazu. Die erste, was du gerade gesagt hast zu dem Learning von wegen, ja, man hätte auf Arbitrum halt viel machen müssen und so weiter und jetzt nicht dieses Airdrop-Farming als solches auf Ethereum und so eine Geschichten. Ich finde es halt eigentlich super cool, weil die richtigen Anreize oder beziehungsweise das richtige Verhalten ja belohnt wurde. Also du hast auf Arbitrum was gemacht und die Leute, die in dem Ökosystem aktiv wurden, die wurden halt mit einem Airdrop belohnt und wer halt jetzt nur versucht hat, einen Airdrop abzugreifen, ne? Also ich meine, das ist ja auch kein nachhaltiges Userverhalten, was du damit förderst.
Ja und nein. Also einerseits gebe ich dir recht, dadurch, dass quasi das Ganze jetzt nicht mehr unter dieser Odyssee gelaufen ist, wo jeder schon wusste, okay, das ist quasi ganz klar hier Airdrop-Farming, sondern dass sie das quasi jetzt gar nicht mehr so als Programm angeteasert haben, sondern jetzt quasi einfach Aktivität in den letzten, ja, wahrscheinlich irgendwie 6 bis 9 Monaten belohnt wurde. Das stimmt, das quasi belohnt tatsächliche Aktivität auf der Blockchain. Andererseits gab es mehr als genug Beispiele von Leuten, die das richtig, richtig groß gefarmt haben. Und ich habe da auch unterschiedliche Meinungen zu gehört. Manche, die eher so, wie du das gerade gesagt haben, die das eher gut gießen haben. Und andere Leute, die gesagt haben, das ist der letzte große Airdrop, den wir sehen werden, der quasi einfach so nur Aktivität in großem Maße belohnt, weil das halt super einfach zu farmen ist. Und es kursieren dann immer wieder so Videos von irgendwelchen, ja, meistens sind das aus irgendwelchen asiatischen Kellern, würde ich jetzt mal sagen, wo du halt super viele Bildschirme siehst und du hast halt irgendwie, ja, weiß nicht, 200 Wallets, die alle halt zeigen, dass du irgendeinen Airdrop claimen kannst. Und offensichtlich haben halt das Leute sehr systematisch dort betrieben. Ich glaube, das wirst du halt nie ganz rauskriegen und wahrscheinlich unterm Strich es ist trotzdem noch positiv. Du hast viele Leute, die jetzt im Ökosystem waren, die jetzt dafür irgendwie belohnt werden in einer gewissen Art und Weise, die vielleicht das Geld auch nutzen, um weiter im Ökosystem aktiv zu sein. Also ich glaube, ich fand es jetzt auch, ich fand es gut. Ich glaube, ich habe schon auf jeden Fall viel schlechtere Airdrops in der Vergangenheit gesehen. Man kann immer sicherlich Sachen besser machen. Was auf jeden Fall, also ich hatte ja gerade schon gesagt, es gab quasi einen riesen Hype darum jetzt die ganze Woche, was erstmal dazu geführt hat, dass als der Airdrop dann live war, die komplette Infrastruktur zusammengebrochen ist auf Arbitrum. Also du konntest dann erstmal nicht wirklich claimen. Und dann irgendwie, was aber vielleicht ganz gut war, weil dann hat sich das so ein bisschen entzerrt. Weißt du, irgendwann saßen die Leute alle von ihrem Bildschirm, nach einer Stunde oder zwei haben sie dann gemerkt, gut, hier geht nichts voran. Jetzt gehe ich wieder arbeiten und schaue halt irgendwie am Abend oder morgen nochmal rein. Und heute früh habe ich geschaut, es haben jetzt rund, ich glaube, 70% der Tokens wurden mittlerweile geclaimed. Aber es ist auch nicht zu diesem komplett verrückten Gaspreis-Anstieg gekommen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Leute teilweise $20, $30 für eine Transaktion gezahlt haben, was sehr, sehr viel ist auf Arbitrum. Aber das ist jetzt eine durchschnittliche Transaktion auf Ethereum. So, da sieht man es mal wieder, warum Layer 2s einfach so eine spannende Möglichkeit sind. Ich bin mal gespannt. Ich hatte dir ja gesagt, du sollst auch deinen Airdrop claimen.
Ja, also dazu werde ich gleich auch noch berichten. Nur eine Sache würde ich ganz gerne noch nachschieben. Und zwar dieses, du hast gerade gesagt, du hast den Hype nicht so richtig nachvollziehen können, weil deine ganze Twitter-Timeline voll war. Und hey Leute, es war nicht der erste Airdrop und es war auch nicht der profitabelste Airdrop. Das mag sein, aber ich finde halt so, also Arbitrum ist jetzt das erste ernstzunehmende Ökosystem, was ich aus meiner Laienperspektive mitbekomme, wo es halt jetzt nochmal wieder einen Airdrop gab. Also klar, lucky for you, wenn du halt irgendwie beim Airdrop oder ich weiß nicht, wie man es bei Ethereum damals bezeichnet hat oder ob es sowas überhaupt gab. Aber wenn
nee,
du
da
halt irgendwie.
Nicht.
Ja, okay, aber wenn du jetzt irgendwie bei den, also die großen Brands im Krypto-Ökosystem, ja, die sind ja schon ein paar Jahre älter. Und ich könnte mir halt vorstellen, also damals waren Tokenpreise vielleicht noch nicht so krank inflated, wie sie es jetzt teilweise sind und so eine Geschichten. Das heißt, da war dann, also es gab dann vielleicht irgendeinen Altcoin, der irgendwie hier einen Airdrop gemacht hat oder irgendein Ökosystem, was halt einen Airdrop gemacht hat. Aber Arbitrum ist ja schon so eine Sache, wo man sagt, okay, das könnte halt wirklich eine große Säule im Ethereum-Ökosystem sein, um das Ding skalierbar zu machen. Und wie viele andere Plattformen gleichen Ausmaßes kennst du, die in den letzten 12, 18 Monaten auch einen Airdrop gemacht haben. Also wo es halt wirklich so ernstzunehmende Projekte waren.
Ja, nicht so viel. Wahrscheinlich Optimism.
Und das meine ich halt damit, dass du, also diese Kombination, glaube ich, ist schon nicht einzigartig, aber schon relativ selten. Klar mag es immer mal wieder an der Seite irgendwelche shitty Projekte geben, wo du unterm Strich sogar mehr Geld machst, aber dass sich halt so eine Masse vereint, wo halt alle sagen, okay, ich finde das Ökosystem als solches spannend und ich komme auch noch in diese Schnittmenge rein von wegen, ey, ich krieg auch noch einen Airdrop, dass das die Leute triggert, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber lass uns nicht lange darauf verharren. Du willst ja wissen, wie es für mich war. Du hast es ja so am Rande ein bisschen begleitet. Du hast mich ja so ein bisschen an die Hand genommen. Vielen Dank auch dafür. Wie ist die Woche für mich verlaufen? Ich habe nicht wirklich fiebernd vor dem PC gesessen, weil noch viele andere Sachen zu tun gehabt. Ich habe es mental irgendwie gepackt, weil letzte Woche, wo wir drüber gesprochen hatten, hieß es 7 Tage, bis der Airdrop kommt oder 6 Tage, bis er kommt. Dementsprechend habe ich das erstmal, wie gesagt, nicht beachtet. Gestern hast du mir dann geschrieben, Achtung, in 4 Stunden geht's los. Ich so, huiuiui, jetzt muss ich vielleicht was tun. Du hattest mir aber vorher gesagt, keine Panik und so weiter. Du hast genug Zeit, das Ding zu claimen. Du musst jetzt auch nicht sofort irgendwie das Ding verschachern, weil da sind die Transaktionsgebühren auch zu teuer und so weiter und so fort. Was habe ich also gemacht? Ich bin wirklich in dem Augenblick, wo es live war, also ich war nicht live vorm Bildschirm, aber ich glaube, ich bin so eine halbe Stunde später oder sowas, bin ich mal reingegangen, habe halt nochmal gecheckt, ob ich einen Airdrop bekomme, bin halt den Prozess schon einmal durchgelaufen, ohne dass ich wirklich meine Tokens geclaimed habe, sondern habe mir dann halt einfach angeguckt, du kommst dann da auf so eine Seite und dann haben sie da halt so einen One-Pager als Website, den du so durchscrollst und dann bist du so im Weltraum und dann erzählen sie so ein bisschen über die Mission und ist auch ganz witzig aufbereitet, ja, dann heißt es so und ja, uns haben seit irgendwie 10 Monaten, 12 Monaten Anfragen gehittet, so von wegen When-Token und so eine Geschichten so und jetzt ist es halt vorbei. Also sie erzählen die Geschichte halt irgendwie ganz cool, das fand ich ganz nett gemacht. Und es war tatsächlich auch das erste Krypto-Projekt, weil es ja für mich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen um was ging, wo ich wirklich jeden Paragraph gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt schaue ich lieber mal ordentlich hin. Bin ja bis zum Ende durchgescrollt und dann gab es so einen Prozess, der mich ein bisschen verwirrt hat. Weil dann heißt es, du kannst deine Tokens claimen, aber der Button, auf den du klickst, heißt Claim and Delegate Token, wo ich mir so gedacht habe, das klingt so, als ich nehme die Token, aber schick sie gleich wieder weg und das wollte ich ja nicht. Und dann kommst du auf so eine nächste Page, wo du halt sagst, weil dieser Token gibt dir ein Stimmrecht, was die Weiterentwicklung des Arbitrum-Ökosystems angeht. Und natürlich musst du dieses Stimmrecht auch irgendwie ausüben. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe wirklich keinen blassen Dunst, wie ich das mache, ob ich das mache, hab da eigentlich auch nicht wirklich Bock drauf und ich glaube, Arbitrum weiß das auch und hat mir halt quasi die Möglichkeit gegeben, in dem Augenblick, wo ich die Tokens claime, gleich zu sagen, hey, was sind dann deine primären Interessen in diesem Ökosystem? Willst du deine Tokens, dein Stimmrecht nicht an irgendjemand anderen abtreten? Und so weiter. Da wurde dann auch dreimal der Hint gegeben, so von wegen, du behältst natürlich deine Tokens und so weiter und so fort. Trotzdem habe ich mich schwer getan, das irgendwie so zu delegieren, weil es war für mich alles zu kryptisch. Dann gab es da halt so einen ausgegrauten Button, also so ein bisschen wie Amazon oder Facebook oder keine Ahnung, so Nudging war schon drin. Also man hat schon gesehen, was das Ökosystem lieber will, nämlich, dass ich meine Tokens delegate. Aber ich habe dann den ausgegrauten Button gefunden, auf dem es hieß, ja, pass auf, wir, dann nimm sie halt selbst und dann musste ich halt auch selbst drum kümmern. Das habe ich jetzt gemacht. Hab dann natürlich, witzigerweise, also ich habe es geclaimed, dann war es in meiner Wallet und dann habe ich nachgeguckt, wo der Preis steht. Und jetzt letztendlich, also ich habe heute Morgen auch nochmal geschaut, ich glaube 1,40 Dollar oder sowas sind es. Musste aber feststellen, dass direkt am Anfang es ein relativ langes Zeitfenster gab, also bestimmt so ein paar Stunden, wo der Tokenpreis zwischen 5 und 6 Dollar lag. Und dann habe ich mir gedacht, das hätte sich doch für mich selbst gelohnt, da 20 Euro Transaktionsgebühren zu dingsen, weil, also ich kann ich ja offen sagen, ich habe es hier das auch schon mal gesagt, ich habe 1250 Tokens bekommen. Also das macht ja schon einen Unterschied, ob ich jetzt 5, 6 Dollar für jeden Token bekomme oder ob ich 1,40 Dollar bekomme. Hast du mich da etwas schlecht beraten? Was hast du gemacht? Du hast wahrscheinlich schon alles vertickt.
Nee, das nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht richtig, dass das ein paar Stunden waren. Also was immer, und da sind, okay, da sind diese Charts auch einfach misleading. Also wenn du jetzt heute bei CoinGecko oder CoinMarketCap irgendwie auf Arbitrum schaust, steht da irgendwie -70%. So, was die halt nehmen, ist halt irgendwie den ersten Preis oder den höchsten Preis, den sie gestern gefunden haben. Das waren irgendwo so, weiß ich nicht, 8 Dollar oder sowas. Ich habe so gelesen, dass einer geschafft hat, für 10 Dollar was zu verkaufen. Und schauen hat, okay, jetzt steht es bei 1,50 Dollar. Was da aber nicht wirklich mit einbezogen wird, ist quasi, was für ein Volumen bei diesen unterschiedlichen Preispunkten getradet wurde. Und was du richtig gesagt hast, ist, es gab am Anfang unglaubliche Preisschwankungen. Es gab einzelne Verkäufe bei irgendwie 10, teilweise über 10 Dollar. Dann gab es ein paar Leute, die irgendwie bei 5, 6 Dollar noch verkaufen konnten. Und dann ist es aber sehr, sehr schnell. Und deshalb sind diese paar Stunden, glaube ich, nicht richtig. Sondern es war dann eher innerhalb von einer Stunde. In Klammern, innerhalb von dieser einen Stunde war das komplette System down und man konnte eh nicht wirklich claimen. Also diese Opportunity, die du beschreibst, die gab es nicht so wirklich. Außer du hättest schon vor einigen Tagen einen Smart Contract programmiert, der quasi genau all das automatisch ausgeführt hat, was manche Leute gemacht haben. Aber das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, dass quasi in diesen Anfangsminuten, das ist quasi ein Bots-Game, also da spielen die Bots miteinander, deshalb da wirst du nicht viel gewinnen. Und dann war es schon relativ schnell auf irgendwie 1 Dollar, sogar dann sehr, 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 sehr schnell auf Richtung 1 Dollar runtergekracht. Und von daher, meine Meinung nach ist die realistischere Betrachtung eher zu sagen, dass der Token Plus ist, weil eigentlich so die ersten Kurse, die, wo wirklich dann ein bisschen Volumen drüber war, lagen so knapp über dem Dollar und jetzt ist irgendwie bei 1,40, 1,50. Das heißt, ich würde sagen, der ist sogar eher im Plus heute. Aber gut, das ist halt die Art und Weise, wie das angezeigt wird. Und du, wenn du den Chart anschaust, schaut es halt auch so aus, als würde es quasi krass abstürzen. Das ist nicht die Realität, meiner Meinung nach. Also quasi, es gab ganz wenige Leute, die direkt am Anfang geclaimed haben über eine Smart Contract-Infrastruktur, die sich aufgebaut haben, wo sie halt super hohe Gas-Fees reingehauen haben, um direkt die Tokens zu bekommen. Dann gab es scheinbar Leute, die, sag mal, blöd genug waren, um quasi auf den dezentralen Börsen nicht zu checken, was sie da kaufen oder für was für einen Preis sie kaufen, sondern haben wahrscheinlich irgendwie einfach irgendeine sehr hohe Slippage eingegeben. So, die haben halt dann irgendwie für 6, 7, 8 Dollar die Dinger gekauft. Das war aber nicht viel. So, lass das irgendwie vielleicht 100.000 Dollar Volumen gewesen sein. I don't know. Und,
hätte ja für mich gereicht.
Ja, aber wie gesagt, du hättest ja deine Tokens nie bekommen.
Ja, ich verstehe schon.
Und dann ist es halt super schnell runtergekracht. So, und deshalb, also das, ja. Deshalb, ich glaube, man ist gut darin beraten, da am Anfang so ein bisschen, außer man hat das technische Know-how und ist sich auch sicher, dass man da nichts falsch macht, das eben umzusetzen. Ich glaube, man ist gut beraten, da am Anfang so ein bisschen die Finger von zu lassen, die entspannt zurückzulehnen und dann kann man in Ruhe claimen und dann kann man immer auch sagen, okay, möchte ich das verkaufen oder möchte ich es halten? Ich habe da auch noch nichts verkauft und sehe gerade auch nicht wirklich irgendeinen Druck, da irgendwas zu verkaufen jetzt.
Okay, aber was mache ich denn jetzt? Also ich meine, ich habe jetzt diese Tokens, ich habe ein bisschen Sorge, meine Kryptosteuererklärung zu machen. Ich glaube, da müssen wir dann auch mal drüber sprechen. Weil wie gesagt, also alles, was ich sonst hier im Kryptoland an Gewinnen gemacht habe, konnte ich ohne Probleme mit Verlusten verrechnen. Weil, also die haben auf jeden Fall überwogen. Aber bei diesem Case könnte es jetzt halt zum ersten Mal sein, dass ja, ich weiß es nicht, was dieses Jahr noch alles passiert, aber ich habe trotzdem so ein bisschen Angst, jetzt hier so ein Tax-Event auch auszulösen. Ich habe keinen Plan, wann ich wie, wo, was verkaufen soll. Ich bin einfach komplett lost, ne? Ich warte auf die WhatsApp-Nachricht, dass du mir sagst, so, jetzt darfst du. Aber das ist halt im Endeffekt auch keine kluge Guideline. Also ich meine, ich kann ja mein Krypto-Leben nicht nur mit dir verbringen, ich muss ja irgendwann auch mal auf eigenen Beinen stehen.
Ich würde mir an deiner Stelle die Frage stellen, möchtest du quasi langfristig investiert sein in diesem Ökosystem, weil du daran glaubst, dass das groß wird und dass das quasi in ein, zwei Jahren noch viel, viel größer ist, als das heute ist und dementsprechend halt irgendwo auch vielleicht irgendwo anders steht, dann also würde ich sagen, okay, guck nicht mehr weiter drauf, sondern schau irgendwann drauf, wenn du vielleicht glaubst, es ist groß genug oder du brauchst das Geld. Wenn du einfach sagst, hey, irgendwie 2000 Euro oder wie viel auch immer jetzt quasi geschenktes Geld nehme ich, damit kann ich irgendwie was Besseres machen, als jetzt irgendwie hier zwei Jahre lang in Arbitrum investiert zu sein, dann mach das. Also ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuelle Entscheidung.
Ja gut, ich brauche hier so ein bisschen Working Capital für meine Hausaufgaben.
Na, dann verkaufst.
Das ist so viel Kohle.
Dann verkaufst. Okay. Also ich meine, so du, ich weiß nicht, ich meine, es ist ja auch wirklich sehr individuell. Wie gesagt, wenn du jemand bist, der sich dann irgendwie ärgert, wenn es in 3 Monaten bei irgendwie $4 steht und sagst, ah boah, hätte ja viermal so viel vom Tisch nehmen können, dann muss auch jeder sich selber kennen. Aber wenn man quasi damit so abschießt und sagt, gut, ich habe hier eigentlich quasi Tokens geschenkt bekommen, die verkaufe ich jetzt, das Geld nehme ich mit und mach sonst was, hab Taschengeld für meine Hausaufgaben, wenn man da und dann quasi damit ist der Case geschlossen und ich denke auch nicht mehr dran, dann kann man das machen und ja.
Aber nur um nochmal einzuordnen, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, du verkaufst gerade nicht. Damit meinst du, du verkaufst in den nächsten 7 Tagen nicht oder du bist wirklich jetzt so, dass du sagst, du bleibst da jetzt 1-2 Jahre. Also klar, man kann dich nie darauf festnageln, ja. Es gibt 1000 Sachen, die sich ändern können, aber ist gerade deine Intention zu sagen, ja, ich möchte gerne Long-Time-Holder
grundsätzlich
bleiben?
Grundsätzlich ja. Also ich glaube, wenn das jetzt hart runtercrashen würde, würde ich eher noch mehr kaufen. Wenn das jetzt kurzfristig schon irgendwie einen Mega-Hype sich entwickelt und ja Leute das irgendwie durch die Decke hoch traden, dann würde ich es vielleicht auch verkaufen. Da bin ich halt sehr opportunistisch so grundsätzlich. Aber jetzt irgendwie bei dem Preis sehe ich jetzt keinen Grund, da irgendwie groß zu verkaufen, sondern würde mir das eher jetzt so ein bisschen langfristiger anschauen. Ich habe das bei Optimism genauso gemacht. Da habe ich 2 Airdrops bekommen und die halte ich auch nach wie vor und mal gucken.
Ist halt eine bisschen andere Nummer, als du beim letzten Mal gesagt hast, wo du meintest, eigentlich hat sich bei Airdrops
ja
recht gut erwiesen.
Ist auch so. Die Frage ist nur, was dein Zeithorizont ist. Also es gibt quasi diese Phase, wo quasi gesagt wird, okay, in den ersten Tagen nach einem Airdrop verkaufen. Danach geht der Preis in der Regel nochmal ein gutes Stück runter und dann langfristig entwickelt sich es positiv. Ich glaube, bei Optimism hat man das auch ein bisschen so gesehen. Aber auch da habe ich ja gesagt, okay, ich bin eh jetzt hier irgendwie ein Jahr investiert und ich bin jetzt nicht so der irgendwie Daytrader, der jetzt hier täglich irgendwie Sachen da hin und her tradet. Bevor ich mir jetzt da das Kopfweh mache, dass ich ja jeden Tag den Kurs checke, halte ich es halt einfach, weil es sind eh geschenkte Tokens, steuerlich entspannter und dann mache ich das so. So ähnlich denke ich jetzt hier auch drüber nach. Und es ist für mich ein bisschen anderer Airdrop, weil es halt wirklich, und das hast du ja vorhin schon beschrieben, es ist ja so wirklich ein großes Ökosystem, wo fundamental was dahinter ist, wohingegen andere Airdrops, also jetzt zum Beispiel ENS ist ein gutes Beispiel, also Ethereum Naming Service, die hatten ja 2021 so einen großen Airdrop, wo ich mich schon gefragt habe, so, was soll ich jetzt hier mit den Tokens machen? Also keine Ahnung, das war für mich irgendwie schon so ein relativ klarer Case, wo ich gesagt habe, okay, die verkaufe ich oder andere Protokolle. Da hat es sich, glaube ich, immer gelohnt.
Okay, also ich glaube, weißt du, wir wollten dieses Airdrop-Thema eigentlich nur so als Opener machen. Jetzt haben wir über 20 Minuten drüber gesprochen. Wir müssen irgendwie den Weg finden, noch über ein paar andere Themen zu sprechen und hier nicht eine Arbitrum-Deep-Dive zu machen. Und deshalb werde ich jetzt einfach hier mal mit der Brechstange aufs nächste Thema überleiten. Nämlich, ich wollte dir gratulieren. Nicht zum Airdrop, den hatten wir jetzt, also mental abgehakt, sondern ich wollte dir gratulieren zur Founder Series. 7 Folgen Founder Series sind jetzt durch. Ich habe 7 wundervolle Gäste bei euch gehört, denen ich mal weniger interessiert, mal sehr interessiert gelauscht habe. Und jetzt ist es erstmal durch. Also wir haben ja gesagt, wir wollen mit der Founder Series so ein Staffelkonzept fahren. Wird es eine zweite Staffel geben? Kannst du einen kleinen Sneak Peek machen? Oder wie hat sich auch für dich angefühlt? Also erzähl doch mal, plauder ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir investieren und Venture auch viel Spaß macht. Einfach, wenn du mit irgendwie spannenden Leuten zusammenarbeitest und halt irgendwie ja interessante Gründergeschichten und dir anhörst und da quasi mitwirken kannst. In dem Fall haben wir es uns nur angehört, aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das Feedback war auch sehr positiv. Also sowohl hier mir beziehungsweise auf unseren Kanälen haben uns ja Leute geschrieben. Max hat, glaube ich, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Und ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall noch eine zweite Staffel machen. Die Frage ist jetzt eher, wen laden wir dann da ein? Also auch da, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns das gerne. Wir werden uns da auf jeden Fall mal Gedanken machen. Ich glaube, es gibt jede Menge spannende Persönlichkeiten, mit denen wir noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, wir haben die Messlatte schon recht hochgesetzt. Also ich glaube, wir haben da schon sehr, sehr spannende Geschichten jetzt gehabt in der ersten Staffel. Aber der Space entwickelt sich auch weiter und von daher glaube ich, dass wir da nach wie vor irgendwie genug Leute finden werden, die ähnliche interessante Stories erzählen können. Ich glaube, irgendwer hatte uns mal geschrieben, dass wir nicht nur Founder-Story, also dass wir quasi, dass wir das nochmal ein bisschen öffnen sollen und quasi nicht nur die Gründungsgeschichten, sondern auch quasi Leute, die irgendwie super erfolgreich im Crypto-Space getradet haben oder sowas. Also weißt du, so ein bisschen mehr quasi das aufmachen. Das fand ich eine ganz spannende Idee. Da kenne ich mir auf jeden Fall auch ein, zwei Leute, die da ganz lustige Geschichten, glaube ich, erzählen können. Man muss ja immer sagen, quasi Gründer oder Gründerinnen, die stehen ja eh in der Öffentlichkeit, das ist ja Teil des Jobs quasi und natürlich erzählen die dann auch ihre Geschichte in so einem Podcast. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2014, 15, 16 irgendwie eine Bitcoin-Arbitrage-Strategie gefahren habe und damit irgendwie mich dumm dämlich verdient habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt heute unbedingt in den Podcast gehen möchte und das irgendwie erzähle, wenn das heute noch keiner weiß, ne? Weißt du, wie man, also da weiß ich nicht, ob man da genug Leute findet, die dann auch quasi Lust haben, darüber zu sprechen. Aber ich fand die Idee ganz, ganz interessant und werde das mal mit Max, oder wir können das ja gemeinsam mit Max mal besprechen, inwiefern wir das vielleicht nochmal irgendwie erweitern, ergänzen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sich da auf mehr Folgen freuen, obwohl wir jetzt noch nichts konkret geplant haben.
Alles Coin Trader Series, finde ich gut. aber, also für alle Leute, die sich jetzt gefragt haben, wie kann man denn überhaupt Gastvorschläge und so weiter einreichen? Du hast jetzt schon gesagt, wir haben unsere Social-Kanäle. Ich weiß nicht, wann ich die anerzogen bekomme, die auch zu nennen, weil die Leute werden, glaube ich, nicht in den Episodentext gucken. Der Handle ist allescoin-pod, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Ihr könnt uns natürlich aber auch sehr gerne auf LinkedIn schreiben. Zwei Fragen zu der Founder Series habe ich noch. Nummer eins, was wäre dann ein Wunschgast, den du so unbedingt gerne hören wolltest oder mit dem du dich gerne unterhalten würdest in der zweiten Staffel? Und Nummer zwei, und die Frage ist hart, aber ich will trotzdem, dass du dich auf eine Folge festlegst. Was war deine Lieblingsfolge von der Series?
Ui, ich muss tatsächlich kurz überlegen. Also, Wunschgast, ich glaube, es gibt ein paar Teams, die ich gerne dabei hätte. Bei einem Team wusste ich gar nicht, dass es deutschsprachige Gründer sind. Das hatte tatsächlich Max irgendwie mal rausgefunden. Und das ist das Team von Glassnode, so ein Dateninfrastruktur Unternehmen im Blockchain-Space. Und das fand ich sehr spannend, weil die sind sehr, sehr groß, sehr, sehr relevant. Und die würde ich auf jeden Fall gerne dabei haben. So, gibt aber noch viele weitere. Und was meine Lieblingsfolge war, ja, es ist sehr schwer tatsächlich. Ich glaube, ich muss mich für die Folge mit Flo von Staking Facilities entscheiden, einfach weil ich das unternehmerisch sehr, sehr spannend finde, was die Jungs da aufgebaut haben und da irgendwie so ein paar coole Anekdoten, paar coole Stories dabei waren. Aber ich glaube, was man sagen muss, was wir so ein bisschen, ich glaube, was uns ganz gut gelungen ist, dass wir ganz unterschiedliche Geschichten erzählt haben oder erzählt bekommen haben. Und deshalb sind die gar nicht so eins zu eins vergleichbar. Und das fand ich aber ganz cool. Ne? Also ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass wir quasi sagen, okay, so die sind jetzt alles ähnliche Lebensläufe oder ähnliche Geschichten. Man kann die so benchmarken gegeneinander. Sondern es sind, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Typen und auch irgendwie Unternehmen, die da aufgebaut werden. Aber die Geschichte, die gefällt mir schon sehr gut.
Das kann ich verstehen. Also ich glaube, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch, weil das war halt auch die erste Folge, die wir rausgebracht haben und die hat bei mir auch ganz besonders geknallt. Also wo ich halt dazugehört habe, da habe ich auch gedacht so, Halleluja, so läuft der eigentlich komplett unterm Radar für Otto Normalos wie mich und dann kommt da so eine Geschichte um die Ecke. Also fand ich auch richtig stark. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Folge mit Friederike Ernst gut fand. Also die letzte Folge, also ich meine, ich fand alle Folgen gut, aber dadurch, dass du dich jetzt auf Flo Liss festgelegt hast, würde ich Gnosis nehmen in der letzten Folge. Ist natürlich nicht ganz so einfach, intellektuell durchzusteigen gewesen. Also ich meine, da war Staking Facilities ist irgendwie mehr straightforward, die Geschichte und überhaupt erstmal zu verstehen, wie Prediction Markets bei Gnosis überhaupt funktioniert haben und warum das ein Ding ist und so. Das ist halt deutlich komplexer. Aber ich glaube, ich fand das sehr interessant. Aber gut, lass uns da jetzt auch nicht so ewig drauf verweilen, weil in dieser Woche sind halt auch noch ein paar andere Sachen passiert, außer Founder Series und Airdrop. Nämlich was?
Tja, die SEC macht weiter Druck, in USA, würde ich sagen. Also das ist
der ganz harte Cut jetzt hier.
Genau. Ich habe gestern gesehen, dass es eine Reihe von Tweets gab von Coinbase-Mitarbeitern, von dem CEO Brian Armstrong, wo sie geschildert haben, dass sie jetzt sehr überraschenderweise eine sogenannte Wells Notice von der SEC bekommen haben, also von der Börsenaufsicht in den USA. Und das ist scheinbar so, also ich bin jetzt wirklich kein Experte darin, aber das ist ja scheinbar, und so hat er es auch beschrieben, so der die Vorwarnung oder die letzte Stufe, bevor dann gegen einen ermittelt wird. Und in der Regel, wenn man diese Notice bekommt, wird dann auch kurz danach gegen einen ermittelt. So, und die haben so ein bisschen, glaube ich, die Strategie, fahren so ein bisschen die Strategie, okay, Angriff ist die beste Verteidigung. Und haben gesagt, okay, wir lassen uns jetzt hier von der SEC nicht irgendwie mobben und in die Ecke drängen, sondern wir erzählen jetzt mal unsere Seite der Geschichte. Und ich fand das schon eine ziemlich starke Kampfansage, weil was wir, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, ist, dass du in den USA ein bisschen so ein rechtliches Vakuum hast. Dadurch, dass eigentlich bis auf Bitcoin bei keiner Kryptowährung klar ist, ist, dass letztendlich als Security, also als Wertpapier eingestuft wird oder nicht, ist auch nicht klar, wer dafür zuständig ist. Und so richtig bemüht sich auch kein Politiker, da mal irgendwie reinen Tisch zu machen und eine Ansage zu machen. Die eine Behörde, die SEC, also die für Wertpapiere zuständig ist, nutzt dieses Vakuum aber so ein bisschen aus, um sich da breit zu machen und nimmt, glaube ich, erstmal an, dass quasi einige Sachen durchaus ihrer Auffassung nach als Security einzustufen sind und dementsprechend fühlen sie sich auch verantwortlich. Und machen da sehr viel Druck. Und es gibt diesen ganz bekannten Fall, der jetzt schon seit ein paar Jahren geht, gegen Ripple, also SEC gegen Ripple. Ripple ist, jeden, der schon ein bisschen länger in der Kryptowelt ist, der ist das wahrscheinlich ein Begriff. Eine der größten Kryptowährungen im letzten Cycle 2017, 18, die dann eben jetzt quasi darüber mit der SEC kämpfen, ob sie ein Wertpapier sind oder nicht und ob sie quasi, ich glaube, illegale Wertpapiere somit verkauft haben zum Zeitpunkt ihres Launches. Und das ist ein Thema, was die ganzen Börsen, und jetzt kommen wir wieder auf Coinbase, natürlich auch berührt, weil die sehr genau schauen müssen, welche Tokens liste ich denn überhaupt bei mir auf der Plattform, weil ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwelche Tokens liste, die quasi im Nachhinein als Wertpapier eingestuft werden, weil dann vertreibe ich ja über meine Plattform illegale Wertpapiere, die nie als solche angemeldet wurden. So, das ist das eine große Thema, wo Brian Armstrong und Coinbase quasi jetzt sagt, hey, guck mal, von den Tausenden von Tokens, die wir hätten listen können, haben wir gerade mal 240, glaube ich, sind's gelistet. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Framework, was wir öffentlich gemacht haben, was wir mit den Behörden, mit der SEC auch noch vor dem Börsengang von Coinbase im Detail besprochen haben und gesagt haben, guck mal, so gehen wir vor, um sicherzustellen, dass wir keine illegalen Wertpapiere auf unserer Plattform haben. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt wieder dieses ganze Thema rund um das Staking-Business, das ja ihr Kraken auf die Füße gefallen ist, wo Coinbase auch sagt, hey, weil sie wissen nicht so, sie wissen laut dieser Notice nicht so wirklich, warum jetzt die SEC Druck macht. Aber es können eigentlich nur die beiden Sachen sein. Also entweder dieses quasi, du hast Tokens bei dir auf der Plattform gelistet, die als Wertpapiere eingestuft werden, oder du vertreibst selber irgendeine Art von Security-Business und das könnte sich quasi auf das Staking, die Staking-Produkte von Coinbase beziehen. Und auch dort sagen sie, hey, wir haben dass in mehr als 30 Meetings, und das ist schon interessant, mehr als 30 Meetings mit der SEC haben wir quasi diese Themen diskutiert, haben proaktive Vorschläge gemacht und es gab anscheinend nicht einmal eine Antwort auf irgendwas. Und sie beschweren sich jetzt quasi und sagen, hey, guck mal, wir haben den Dialog gesucht, wir haben alles öffentlich gemacht, scheinbar mehrfach auch noch vor dem Börsengang und ihr kommt jetzt quasi ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später um die Ecke und wollt uns irgendwie vor Gericht ziehen und verklagen. Und da sagt halt Coinbase sehr, sehr bullisch, sagen halt, okay, dann machen wir das, dann gehen wir jetzt vor Gericht. Wir glauben, dass wir hier im Recht sind und wir werden das vor Gericht klären. Und in den USA hast du ja dieses Case Law, dass du quasi vor Gericht dann so einen Fall quasi klärst, der dann auch gilt. Ne?
Das Recht wird auch vor Gericht, das Recht wird auch vor Gericht fortgeschrieben, weil du halt sagst, also in Deutschland hast du Einzelrechtsprechung, wenn du dich mit deinem Nachbarn streitest und der Richter in irgendeiner Form entscheidet, heißt es nicht, dass irgendein Richter in einem ähnlich gelagerten Fall genauso entscheiden muss, und in den USA wird das halt als Anhaltspunkt genommen, um quasi dann halt, dass es ähnlich entschieden wird.
Genau. Also das war eine sehr emotionale Kampfansage auf Twitter gestern.
Aber warum diese Emotionalität? Also warum? Was verspricht sich Coinbase davon? Also ich meine, das kann man doch quiet vor den Gerichten. Bringt ihnen das jetzt wirklich was, wenn der Krypto-Mob irgendwie bei der SEC vor der Haustür mit Forken und weiß ich nicht, Fackeln steht?
Interessant, ne? Ich glaube tatsächlich schon. Weil ich glaube, was die halt publik machen wollen, ist ihre Frustration darüber, dass du quasi über Jahre hinweg den Dialog suchst, scheinbar in vielen, vielen Meetings dir nie irgendwie gesagt wird, dass du was falsch machst, weil es gibt ja auch kein Framework. Also quasi die SEC könnte ja gar nicht sagen, was sie falsch machen, aber es gibt kein Framework. Und jetzt aber hintenrum quasi dann kommen sie und wollen dich irgendwie verklagen oder wollen dir doch sagen, was du falsch gemacht hast. Und das ist ja schon irgendwie ein wahnwitziges Verhalten. Das hat man bei Kraken da auch schon gesehen. Die haben sich ja auch schon beschwert. Die haben nicht so ein lautes Sprechrohr wie Coinbase. Und Coinbase nutzt halt jetzt ihre Reichweite öffentlich, um genau dieses Verhalten an den Pranger zu stellen und sagen, hey, okay, Guys, so geht's nicht. Wenn ihr es trotzdem so machen wollt, dann gehen wir jetzt vor Gericht und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wir hier im Recht sind. Und ist interessant, ne? Also ich weiß nicht, wie das enden wird. Vielleicht führt das auch dazu, dass das, also sie wollen vielleicht auch politischen Druck ausüben, ne? Weil quasi die SEC handelt ja auch nicht in so einem, die haben ja auch irgendwo, sag ich mal, eine politische Komponente, die da irgendwie Einfluss nehmen kann. Und vielleicht, wenn der ein oder andere Politiker das liest, und gerade in den USA hast du ja immer sehr starke Diskussionen, dass quasi hier der Behördenapparat nicht zu viel Einfluss nehmen darf und dass quasi die Freiheiten der Bürger, aber auch der Unternehmen gewahrt werden müssen. Und wenn jetzt hier Politiker zum Beispiel darauf aufmerksam werden und sagen, okay, so geht das nicht, und da irgendwie politisch auf die SEC Druck ausüben, vielleicht reicht auch das schon, um die jetzt irgendwie von ihrem Weg da abzubringen. Ja, wir wissen es nicht. Ich fand es interessant zu verfolgen, und ich finde die Strategie gar nicht so blöd, diese Flucht nach vorne.
Ja, also ich glaube, was Coinbase, ich weiß nicht, was die Konsequenzen sind, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele dieser Coins, die Coinbase Liste tatsächlich Wertpapiere sind, die du hättest registrieren müssen, und Coinbase diesen Fall in der Hinsicht verliert. Also ich weiß nicht, was dann halt die Konsequenz ist, ob sie dann wirklich gegen Recht verstoßen haben, weil es halt irgendwie eine Grauzone vorher war, oder man sagt, ja, okay, pass mal auf, wir einigen uns darauf, dass hier niemand Schuld hat und man muss diese Sachen halt registrieren oder was weiß ich, oder du musst sie vielleicht von der Plattform nehmen, wenn sie nicht registriert sind, und das ist die einzige Konsequenz. Also ich weiß halt noch nicht, was da rauskommt, aber dass sie damit durchkommen, dass da alle, ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast, wie viele Kryptowährungen sie gelistet haben, dass die alle keine registrierten Wertpapiere sein müssten, also über die Brücke würde ich noch nicht gehen. Andererseits, eine Sache, die ja so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt an der ganzen Geschichte, man munkelt ja gerade so, dieser anhängige Fall von Ripple, das hattest du gerade gesagt, die SEC streitet sich ja auch mit Ripple, da sieht es ja sogar jetzt so aus, dass Ripple diesen Fall gewinnen könnte, ne?
Ja, da gab es jetzt einen Richter, der sich da relativ positiv, also aus Sicht von Ripple relativ positiv geäußert hat. Und darauf schauen natürlich alle, ne? Also weil quasi, wenn Ripple diesen Fall gewinnt, dann ist das, ich glaube, dann wird die SEC sehr, sehr vorsichtig sein, gegen wen sie ähnliche Verfahren anzetteln werden in der Zukunft. Und also ist auch aus einer Trading-Sicht interessant, da spekulieren halt sehr viele Leute drauf. Also quasi, das geht ja schon seit Jahren, ne? Und quasi Leute kaufen immer dann irgendwie Ripple-Token, wenn sie das Gefühl haben, sie haben irgendwie ein Insider-Wissen, in welche Richtung jetzt dieser Fall kippt. Also auch unter der Brille kann man das Ganze beobachten. Aber ja, das ist glaube ich, der wichtigste Case aktuell, der da ausgefochten wird. Und wie es jetzt mit Coinbase weitergeht, ja, let's see. Also aktuell haben sie, wie gesagt, nur diese Vorwarnung. Und was jetzt dann folgt, werden wir sehen. Und wir werden es auf jeden Fall hier berichten.
Vielleicht ist es ja auch dieses Ding von wegen halt Twitter, nicht nur so von wegen, ich mobilisiere den Mob, sondern halt auch einfach nur der SEC so ein bisschen zu drohen, so von wegen, ich kann den Mob mobilisieren. Also es ist ja erstmal nur eine Notice von wegen, maybe werden wir hier so ein bisschen euch mal genauer unter die Lupe nehmen so und dann von wegen jetzt schon mal mit den Waffen zu rasseln und zu sagen, ja, mach doch, komm doch, wenn du dich traust. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber ich habe mitbekommen, dass die SEC sich aktuell nicht nur mit Coinbase anlegt, sondern mit einer noch sehr viel dezentraleren Börse.
Ja, mit SushiSwap. Diese News Story habe ich hier auch nur mit reingenommen, weil wir hier SushiSwap ja so ein bisschen als Langzeitpatienten bei uns aufgenommen haben und immer mal wieder reinschauen, wie es denn so läuft. Und es eigentlich ganz interessant war, weil die ja eigentlich so einen neuen CEO geheiert haben, alles mögliche umgekrempelt haben, neue Tokenomics, bla 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 und so dieses, sag ich mal, marode Projekt so ein bisschen auf Vordermann bringen wollten. Und zuletzt hatten wir darüber gesprochen, dass es eigentlich ganz okayisch aussieht. Jetzt gab es allerdings ein paar Meldungen diese Woche, die ich eher fraglich finde, beziehungsweise wo ich mich eher frage, wie SushiSwap da rauskommen möchte. Denn es gab einen Vorschlag in der DAO, ein 3 Millionen Funding zur Seite zu stellen, um für mögliche Legal-Kosten sowas die zu nutzen. Gleichzeitig wurde geleakt, dass scheinbar der CEO, also die DAO kannst du ja schlecht verklagen, aber der CEO von SushiSwap, der quasi letzten Sommer erst geholt wurde, dass der jetzt scheinbar Subpoena oder sowas von der SEC bekommen hat. Also der hat jetzt hier irgendwie das Problem. Und die DAO soll quasi Geld zur Seite packen, um das zu finanzieren. 3 Millionen ist halt relativ viel, weil die haben nicht so viel Geld auf dem Konto. Aber sie könnten es vielleicht durch ihren Arbitrum-Airdrop finanzieren, denn Arbitrum hat halt auch an viele Apps, die in ihrem Ökosystem aktiv waren, Tokens rausgegeben. Und ich meine, dass der Teil, den SushiSwap bekommen habe, so 3-4 Millionen wert sein könnte. Das heißt, sie könnten quasi die Tokens verkaufen und das darüber finanzieren.
Das ist ja keine gute Nachricht für mich. Weil wenn die jetzt anfangen, Tokens wie wild auf den Markt zu schmeißen, dann wird der Preis...
Ja, das ist ja nicht viel.
Okay, entschuldige.
Ja, 3 Millionen Peanuts. Ist ja nicht viel. Also hier 24 Stunden Trading Volumen, 3 Milliarden. Von daher.
Okay, ist ja in Ordnung.
Ich weiß nicht, was die 3 Millionen da Unterschied machen. Aber was viel spannender ist, ich hatte erwähnt, dass letzten Sommer sich ein größerer Hedgefonds aus den USA eingekauft hat bei SushiSwap, die auch diesen CEO da mitgebracht haben. Und da hatte gestern ein Twitter-Account, die so ein bisschen Bewegungen on-chain tracken, mitgeteilt, dass die all ihre Sushi-Tokens unstaked haben und zu Binance geschickt haben, was in der Regel indikativ dafür ist, dass man irgendwie was verkaufen möchte. Und das wäre interessant. Also wenn die sich letztes Jahr eingekauft haben, jetzt schon die Notleine reißen und quasi vom Bord gehen. Und die würden jetzt auch einen ordentlichen, also ich glaube, die würden 25% Verlust aktuell mitnehmen, roundabout, auf dieses Investment. Dann sehe ich wirklich keine sonderlich tolle Zukunft für SushiSwap, weil ja, der Investor hat das schon maßgeblich alles vorangetrieben, dass da jetzt was ein bisschen voranging. Und wenn die jetzt gehen, wenn der CEO irgendwie eine Klage am Hals hat, dann wüsste ich nicht, wie das irgendwie noch gut
enden soll. Also ich will mal zu Protokoll geben, dass zumindest nach meiner Erinnerung ich der Skeptischere von uns beiden war. Also du hast jetzt auch nicht krass promoted, dass das irgendwie alles klappt, sondern du hast nur gesagt, die Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. Und ich habe gesagt, das ist für mich alles irgendwie so ein bisschen, klingt alles ganz toll, aber was davon ist wirklich umgesetzt, da haben wir lange drüber diskutiert, kann man in einer der älteren Folgen hören. Und es könnte sein, wir haben es nicht in die Prediction-Folge aufgenommen, ne? Das wäre schade.
Haben wir nicht.
Das wäre schade, dann hätte ich vielleicht. Aber die Coinbase-Prediction läuft bei mir bisher noch ganz gut. Trotz SEC-Ermittlungen sind irgendwie 75% dieses Jahr im Plus. Also ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall auf die Jahresendfolge. Bis dahin ist natürlich noch eine ganze Weile hin und wir haben noch eine ganze Menge Themen zu besprechen. Eins liegt gerade sehr in der Gegenwart und zwar ein Produkt, dessen Name ich kaum aussprechen kann und dessen Nutzen ich auch kaum verstehe, kannst du mir gleich auch gerne nochmal erklären. ZK Sync Mainnet, heute Fragezeichen, steht in unserem Google Doc drin. Was möchtest du mir sagen? Red doch Deutsch mit mir, mein Freund.
vielleicht eine relevante Nachricht für alle, die verärgert waren, dass sie bei Arbitrum nichts abbekommen haben und sich für einen anderen Airdrop qualifizieren möchten. ZK Sync ist auch eine Layer 2 Blockchain, die auf Zero-Knowledge-Kryptographie setzt.
Ah, das ist dieses Where's Waldo so und so weiter. Dieses, genau. Das ist eine der coolsten Metaphern, die du hier in diesem Podcast einmal benutzt hast. Ich glaube, du hast sie dir nicht selbst ausgedacht, aber da muss ich häufiger mal drüber nachdenken. Erzähl bitte weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, wir haben ja zwei grundlegende Technologien, wie so Layer 2 Rollups funktionieren. Das eine ist mit Zero-Knowledge-Kryptographie, das andere ist der optimistische Ansatz. Arbitrum als auch Optimism basieren aktuell auf dem Optimism, ein sogenannter Optimistic Rollup. ZK Sync ist ein, wie der Name schon sagt, Zero-Knowledge ZK Rollup. Und scheinbar jetzt der erste, der das Mainnet, also es gibt ein Testnet schon, wo man auch schon länger aktiv sein kann. Und scheinbar, es gab gestern Abend jede Menge kryptische Tweets, scheinbar ist heute der Mainnet Launch, oder es gibt auf jeden Fall ein großes Announcement heute. Und
wir reden über Freitag, ne?
Heute Freitag, achso, 24. Ja, genau. Ja. Also vielleicht, wenn ihr das hört, ist es schon alles langweilig und News von gestern. Genau, aber warum ich das erwähne, zum einen super spannendes Projekt und zum anderen werden die auch einen Token launchen, früher oder später. Wie gesagt, man weiß jetzt hier nicht, ob quasi der Zug schon abgefahren ist, ob man sich schon der Vergangenheit dafür hat qualifizieren müssen. Kann auch sein, dass sie heute einen Token announcen oder einen Airdrop announcen, gemeinsam mit dem Mainnet. Das wissen wir jetzt heute noch nicht, können wir jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nur spekulieren. Ich glaube, dass sie erstmal das Mainnet jetzt announcen, dass das live geht, dass man dann dort viel machen kann, viel ausprobieren kann. Und da wird es in näherer Zukunft auch einen Token geben. Das heißt, man kann
ich
auch nochmal schauen.
Auf die Hausaufgaben.
Genau. Man kann mal schauen, wie man sich da qualifizieren kann. Und Flo, das wird deine Hausaufgabe. Ich schick dir mal ein, zwei Links, wo Leute so zusammengeschrieben haben, was man machen kann, um sich zu qualifizieren. Wobei, nee, da warten wir noch, weil das ist alles nur auf dieses Testnet bezogen. Wenn sie jetzt das Mainnet launchen, dann warten wir noch, dann schicke ich dir da die Tage erst was und das erzählen wir dann nächste Woche und dann kann jeder das auch vielleicht nachmachen.
Julius, ich habe das Gefühl, mit dem Nachmachen bitte vorsichtig sein, aber ansonsten, ich habe das Gefühl, dass wir beide gemeinsam ganz viel schaffen können. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde dieses Mal, glaube ich, auch hier Trick 17 von dir anwenden, weil beim letzten Mal habe ich aber auf Arbitrum immer nur mit einer Wallet interagiert. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal ein, zwei weitere Wallets anlegen und einfach mal gucken, ob ich dieses Spiel so ein bisschen, also guck mal, hier Next Level erreicht.
Kleiner Pro-Tipp, fand diese Wallets nicht aus der gleichen Wallet fanden, also quasi, sondern die Wallets immer aus einer zentralen Börse fanden.
Okay, das mache ich ja grundsätzlich.
Okay, weil sonst können sie quasi nachvollziehen, dass quasi deine drei Wallets zusammengehören, wenn du von der gleichen Adresse die irgendwie fandest und dann wirst du rausgefiltert.
Okay. Good to know. Ich danke dir vielmals noch für diesen Hinweis. Aber ja, okay. ZK Sync Mainnet, maybe heute, gestern, nee, also morgen ist es gestern und dann könnte es schon wieder eine alte News sein. Also werden wir mal schauen, wie gut diese ganze Nummer hier reift. Ansonsten hast du noch ein Thema zu CryptoPunk reingetickert. Was war da los?
Ja, ganz lustig zu sehen. Wir hatten ja schon öfters darüber gesprochen, dass aktuell das NFT-Volumen, also Trading-Volumen, sehr stark gestiegen ist. Und vor allem aber darüber gestiegen ist, dass Leute irgendwelche Tokens farmen, also primär auf Blur. Und jetzt ist das Ganze auch, haben sich irgendwie diese Airdrop-Farmer auf Blur, haben sich irgendwie die CryptoPunks ausgesucht die letzte Woche. Weil CryptoPunks eine relativ stabilen Floor-Price eigentlich haben. Also du hast da nicht so viel Volatilität drin im Vergleich zu anderen großen Kollektionen. Du hast 0% Royalties, das heißt, die bieten sich halt an, um die schnell irgendwie zu kaufen und zu verkaufen. Und sie sind sehr teuer, das heißt, du kannst sehr viel Volumen machen mit relativ wenig Trades. So, deshalb haben irgendwie die Leute diese Crypto-Punks für sich ausgesucht. Und ich habe einfach mal eine Statistik mitgebracht, eine Zahl mitgebracht, weil ich finde die ganz, die zeigt so ein bisschen, wie absurd das alles ist. Also Crypto-Punks gibt es schon relativ lange. Die gibt es schon seit über 6 Jahren. Und sind Zehntausender, also gibt relativ viele. Und bis letzte Woche war das Maximum, was ein einzelner CryptoPunk, wie oft ein einzelner CryptoPunk bisher getradet wurde, 16 Mal. So, das heißt, ein ganz, ganz, ganz großer Teil von CryptoPunks, den halten einfach noch viele Leute, die damals günstig gemintet haben oder die wurden vielleicht ein, zwei Mal über diese 6 Jahre irgendwie weiterverkauft. Und es gibt halt eine Handvoll, die bis zu 16 Mal innerhalb dieser 6 Jahre, weiterverkauft wurden. Was nicht so viel ist, klar, die Dinger sind auch teuer, aber es zeigt auch, die CryptoPunks, da haben einfach damals Leute sehr, sehr viel gemintet und die halten die zum Teil noch heute. Es gab einzelne CryptoPunks, die in der letzten Woche alleine 30 Mal hin und her verkauft wurden. So, das zeigt dir schon so ein bisschen, wie absurd dieses Airdrop-Farming im NFT-Space, was für Ausmaße das annimmt. Ist natürlich toll für die ganzen OG-CryptoPunk-Halter, die Dinger nicht so wirklich verkaufen konnten über die letzten Jahre, weil nicht so viel Liquidität im Markt ist. Wenn jetzt die Leute, die wie blöd hin und her traden, kannst du natürlich deine langsam da mit reinschmeißen in den Topf und halt langsam loswerden, wenn du das denn möchtest. Hat auch dazu geführt, dass der Floor-Price dann doch wieder ein bisschen angestiegen ist und jetzt dann auch rasant wieder zurückgekommen ist. Aber das wollte ich einfach mal mitbringen, weil ich fand es irgendwie crazy.
Und das machen die Leute, weil sie denken, dass es bei Blur einen Token geben wird und man den damit farmt.
Es gibt ja schon einen Token und es gibt auch eine ganz klare Incentivierung auf Bidding. Und genau, du kannst ihn dann farmen.
Warte mal, ich dachte eigentlich immer, dass bei einem Airdrop das so funktioniert, ein Token wird announced, aber bevor der live geht, gibt es irgendwie Kriterien, was zu machen. Und dann kriegst du, wenn er live geht, ein paar geschenkt. Aber es gibt auch das Modell, es gibt den Token schon und du kriegst dann welche geschenkt?
Beides, ne? Also es ist quasi, Blur hatte das erstmal announced und du konntest dann irgendwie traden und dann gab es, glaube ich, 3 Airdrops insgesamt von dem Token. Die waren dann aber nicht direkt live. Also du hast sie dann bekommen, deine Wallet, aber die waren quasi gelockt. Und dann, das war hier vor einem Monat oder sowas, glaube ich, dann ist der Token quasi live gegangen und dann hast du quasi diese tatsächlichen Tokens geairdrop bekommen und das, was du davor bekommen hast, waren quasi nur so Bookmarks, wie viele du dann bekommst. So, und jetzt ist der Token live, aber sie wollen nach wie vor natürlich Liquidität auf der Plattform incentivieren und deshalb gibt es quasi, ja, Airdrop ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gibt quasi ein Liquidity Mining Pool. Das heißt, Blur sagt so und so viel Prozent dieser Tokens, die halten natürlich noch einen signifikanten Anteil in der DAO. Und ein gewisser Anteil dieser Tokens werden wir über die nächsten Monate ausschütten für die und die Kriterien. So, und das farmen jetzt Leute.
Also, ich find's weird. Also, irgendwie finde ich diese ganze Airdrop-Nummer immer noch crazy. Ich find's irgendwie cool, mit dabei zu sein. Ich find's aber trotzdem irgendwie so ein bisschen pointless, wenn du halt genau solche Auswüchse annimmst, wie du gerade beschrieben hast. Das halt eigentlich, also klar, ist cool für alte Crypto-Punk-Halter, dass jetzt irgendwie Liquidität da drauf ist und du kannst halt davon auch direkt profitieren. Aber dass die Leute einfach nur sinnlos hin und her traden, irgendwie, um da irgendwas zu farmen. Und das ist halt schon, also ich verstehe auch die Kritik, die viele Leute, die von außen auf diese ganze Welt gucken, da haben und sagen, sorry, also mit solchen Beispielen gibst du halt jedem Kritiker extreme Munition. Das ist halt irgendwie ein bisschen blöd.
Absolut.
Aber na gut, absolut. Das werden wir hier nicht in 60 Minuten Podcast lösen. Deshalb lass uns gerne mal weitergehen. Ich habe nämlich eine andere crazy Nummer in den letzten Tagen mitbekommen. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange, heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hab mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins. Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene, weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Und zwar der ehemalige CTO von Coinbase, der ist aktuell mal so bullish, wie, glaube ich, selten jemand auf Bitcoin war. Und zwar hat eine ganze Menge Knete auf astronomische Kursziele gewettet. Klär mich mal auf, was ist sein Kalkül oder hol unsere Hörer auch bitte nochmal ab, was da genau passiert ist.
Ich glaube, diese Wette, die er da gemacht hat, und wir erzählen gleich, worum es da genau geht, die können wir hier mal ein bisschen zum Anlass nehmen, oder die wollte ich mal ein bisschen zum Anlass nehmen, mit dir so ein bisschen hier die Makro-Corner aufzumachen, um mal ein bisschen zu diskutieren, was passiert eigentlich in der Welt gerade, in der Finanzwelt, und inwiefern beeinflusst das die Kryptowerte, vor allen voran Bitcoin. Und ja, wie könnte das auch going forward sich beeinflussen? Also der gute Mann, von dem du sprichst, der heißt Balaji, sehr bekannt im Silicon Valley, auch auf Twitter, weil er so ja sehr fast schon so, ja, weiß ich nicht, sehr, sehr einflussreicher Tweeter, sehr viel tweetet und vor allem bekannt geworden ist zur Corona-Krise, weil er die nämlich sehr, sehr genau vorhergesagt hat, als das losging, hat er schon vorhergesagt, hey, das wird die und die Ausmaße nach sich ziehen, wir werden Masken tragen müssen und so weiter. Und als er das gesagt hat, haben ihn noch alle ausgelacht und dann kam es so und er hat dann irgendwie im Nachgang dazu noch viele weitere Predictions gemacht, die auch relativ korrekt waren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen sein Claim to Fame in der Tech-Welt der letzten Jahre. Genau, der war mal CTO von Coinbase ganz am Anfang, ist aber schon lange, lange raus, ist, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Business Angel auch, also Investor, und sehr, sehr stark investiert im Crypto-Space. Auf jeden Fall hat der jetzt eine Wette eingegangen, dass Bitcoin in den nächsten 90 Tagen, ich glaube mittlerweile sind es nur noch 80 Tage, die ihm übrig bleiben, auf $1 Million hochgeht, und ja, hat auch $2 Millionen, glaube ich, darauf gewettet oder sowas. Jetzt muss man, glaube ich, sagen, das ist, glaube ich, ein Marketing-Stunt, mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass er realistisch davon ausgeht, dass Bitcoin so schnell so stark ansteigt. Aber ich glaube, er kann es ja auch leisten. Und ich glaube, er möchte einfach auf was aufmerksam machen oder so ein bisschen seinen Punkt, den er macht, damit in die Öffentlichkeit tragen. Und ich glaube, das ist ihm gelungen, weil diese ganze Nummer ist komplett viral gegangen. Und das, was er sagt, ist eigentlich ganz interessant. Quasi, dass er sagt, hey, die Notenbanken haben eigentlich nicht mehr wirklich einen Ausweg. Die müssen quasi den Dollar, er nennt das Hyperinflaten, das heißt unglaublich viel Geld drucken letztendlich, weil sie diesen Spagat zwischen quasi Inflationsbekämpfung mit Zinserhöhungen und gleichzeitig jetzt irgendwie ein Bankensystem, was zu kollabieren droht, weil die alle quasi Verluste auf ihre unrealisierte Verluste auf ihre Staatsanleihen in den Büchern haben. So diesen Spagat wird man langfristig nicht handeln können und man muss dann quasi das Bankensystem rausboxen, dadurch, dass man sehr, sehr viel Dollar printet und somit quasi der Dollar immer mehr an Wert verliert. Das ist, glaube ich, jetzt mal so ganz vereinfacht zusammengefasst, das, was er sagt und was seine große Sorge ist. Und er sagt quasi, hey, und das ist der Case für Bitcoin, mehr denn je. Quasi das ist der Grund, warum Bitcoin 2008 überhaupt erstmal geschaffen wurde, dass quasi die Leute gesehen haben, was in der Finanzkrise geschehen ist, was ja irgendwo Ähnlichkeiten hat. Und er sagt quasi, hey, wir sind jetzt irgendwie knapp 15 Jahre später, sind wir irgendwie an einem sehr ähnlichen Punkt. Quasi das ist der Case für Bitcoin. Und deshalb glaubt er, dass Bitcoin sehr, sehr stark, dass der Bitcoin sehr, sehr stark ansteigen wird, weil Leute das quasi als sicheren Hafen, ähnlich wie man ja in Gold investiert als sicheren Hafen, werden quasi Leute in Bitcoin als sicheren Hafen flüchten. So, jetzt magst du erstmal was dazu sagen oder soll ich schon mal so meinen Take darauf geben?
Also ich würde vielleicht kurz darauf reagieren. Und zwar, ich bin jetzt wirklich kein Experte für Makroökonomie. Aber nach meinem Empfinden haben wir aktuell trotz Bankenkrise und was weiß ich, nicht so ein Szenario, wie wir es in 2007, 2008 hatten, was dazu geführt hat, dass Bitcoin und Co. ja überhaupt entstanden sind oder da halt die Anreize für gesetzt wurden, das zu entwickeln. Weil in 2007 waren die Asset Prices krass inflated. Das heißt, man hat relativ viele schlechte Häusermarktkredite rausgegeben. Die Häuser waren nicht werthaltig genug. Und das heißt, das Balance Sheet auf der Vermögenswertseite der Banken war im Endeffekt ein Bruchteil von dem Wert, was man tatsächlich gedacht hat. Das ist jetzt ja aktuell die Bankenkrise in Anführungszeichen, die wir gerade sehen, oder den Kollaps oder das Wackeln vieler Banken, was wir gerade sehen, ist keine Asset-Krise in dem Sinne, weil die Schuldner, also die Staatsanleihen, also es sind werthaltige Assets, nur du hast halt häufig ein Liquiditätsmismatch, dass du halt zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank war es so, dass diese Staatsanleihen durchaus werthaltig waren, das heißt, du gehst jetzt davon aus, dass zum Beispiel die USA ihre Schulden nicht zurückzahlen können oder was weiß ich, aber gehen wir mal nicht davon, aber wenn das passiert, haben wir andere Probleme. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie das können, dann werden sie das nur später tun, als du jetzt vielleicht deine Gläubiger auszahlen musst und damit kommst du halt in dieses Mismatch rein. Nichtsdestotrotz ist das Asset, die Staatsanleihe als solches, aber immer noch werthaltig und wenn du sie bis zum Ende halten könntest, dann hättest du auch den kompletten Wert realisiert und hast da eigentlich keine Verluste, die du darauf realisieren musst. So, ne? Das vielleicht vorweg. Wir haben noch ein paar andere Fälle, wie zum Beispiel die Credit Suisse, die ja gerade so gerettet wurde. Das war einfach Missmanagement an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ob das jetzt ein systemisches Risiko als solches auslöst, weiß ich nicht. Und deshalb nehme ich jetzt, wie gesagt, mit dem großen Disclaimer, ich bin kein makroökonomischer Experte, würde ich jetzt aber die Situation, sie ist tricky, aber sie ist nicht vergleichbar mit 2007 aktuell. Und deshalb glaube ich, dass dieser Case so schnell oder so krass nicht da ist, plus viele Leute, bis die Masse wirklich so denkt und sagt, ich habe jetzt den Vertrauen in den Dollar oder den Euro oder was weiß ich verloren, ich gehe jetzt in Krypto, das ist halt vergleichsweise immer noch eine kleine Welt. Also wenn ich an meine Eltern denke, denen ist da, also die würden niemals auf die Idee kommen, die Tagesschau anzumachen, zu hören, uiuiui, hier wird jetzt aber ganz schön viel Geld gedruckt, na Mensch, dass meine Mutter zu meinem Vater sagt, wir sollten mal eine Metamask aufmachen und ein paar Bitcoin kaufen. Also ich kann mir dieses Szenario einfach nicht vorstellen.
Ja, interessant. Hast du diesen Artikel gelesen, den ich dir geschickt habe, von Arthur Hayes?
Fuck, habe ich vergessen. Okay. Sorry, hol dich nach.
Weil ich glaube, wäre mal jetzt interessant gewesen, wenn du den gelesen hättest, ob das deine Meinung auf genau das, was du gerade beschrieben hast, wie extrem die Situation ist, ob das deine Meinung dazu geändert hätte. Den werden wir verlinken in den Shownotes. Arthur Hayes, mittlerweile, es schreibt sehr interessante Texte und der hat einen sehr, sehr langen Artikel dazu geschrieben, auch der so ein bisschen diese Situation beschreibt und warum er glaubt, er ist in dem gleichen Lager wie Balaji, warum er glaubt, dass quasi der Dollar gerade gegen Null geht, jetzt mal überspitzt gesagt, und er ist natürlich sicherlich auch Bias, weil er auch natürlich sehr stark im Krypto investiert ist und er quasi das ähnlich sieht, jetzt nicht irgendwie von Bitcoin auf 1 Million innerhalb von 90 Tagen spricht, aber er auch natürlich directionally in die gleiche Richtung denkt.
Ja, also ich glaube, und wir sehen es ja auch, Bitcoin hat gerade einen Uptick und dass es diesem ganzen Bitcoin-Narrativ auch hilft, da überhaupt kein Zweifel dran. Und dass der Bitcoin als solches da zulegen kann, würde ich gar nicht widersprechen. Insbesondere wenn die Panik, weil es gibt einen gewissen Kreis an Leuten, die genau diesen Narrativ teilen und die halt sagen, jetzt lieber mehr in Bitcoin. Und es kann ja jetzt auch gerade die große Zinswende kommen. Also wir haben auch eine tricky Situation, einfach in der die Notenbank gerade steckt. Du hast auf der einen Seite halt eine rasende Inflation und auf der anderen Seite merkst du, wenn du die Zinsen erhöhst, uiuiui, da knarzt und knackt es aber ganz schön im Gebälk bei den Banken, bei unterschiedlichsten Akteuren in der Wirtschaft und du musst jetzt als Zentralbank irgendwie diesen Spagat schaffen, zu sagen, bremse ich jetzt die Inflation oder bremse ich die Wirtschaft und dann könnte es halt ordentlich knallen. Also verstehe ich schon.
Und den Entschluss, den quasi diese Leute daraus ziehen, ist, dass sie sagen, so die Leute werden halt die Zinswende einleiten, beziehungsweise werden halt quasi nicht die Wirtschaft da komplett im Boden fahren und quasi da irgendwie reihenweise Banken bankrott gehen lassen, sondern werden die halt eher retten oder indirekt retten. Es gibt da so neue Möglichkeit, dass Banken da gegen diese Staatsanleihen, die sie die Bücher haben, zu quasi Nominalwert Darlehen über die Zentralbank rausziehen können. Das beschreibt Arthur Hayes in dem Paper ganz schön und quasi das somit indirekt die Balance Sheet der Zentralbank, das Balance Sheet weiter anwächst, was quasi einem Dollar-Printing irgendwie gleichzusetzen ist. Und somit quasi darüber diese Hyperinflation, von der Balaji, aber auch Arthur Hayes eben sprechen, eingeleitet wird. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Zeit. Also ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr von so vielen Leuten gehört, die mir gesagt haben, hey, auch aus dem TradFi, also irgendwie Investment Banking und Co., die gesagt haben, krass, den Case für Bitcoin habe ich ehrlicherweise noch nie so verstanden, aber aktuell sehe ich es irgendwie. Es ist ganz interessant zu sehen, dass das schon auch, weil natürlich in den letzten Jahren Krypto sehr stark mit Tech-Stocks korreliert ist und jetzt gerade wir so eine Zeit haben, wo diese Korrelation ein bisschen aufbricht, beziehungsweise wo Bitcoin eher wieder als dieser Hedge gegen Zentralbanken, sag ich mal, oder gegen Zentralbank Geld, Zentralbank Geld drucken, so rum, als solcher gilt, der geht gerade wieder ganz gut auf. Und ich glaube schon, dass einige Leute das sehen, sicherlich jetzt nicht die Generation unserer Eltern als erstes, aber ja, irgendwo sehe ich das schon, dass, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ich würde nie so weit gehen zu sagen, dass Bitcoin auf 1 Million in den nächsten paar Monaten geht. Das kann ich mir auch nicht, beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass so eine Dynamik, und ich glaube, nichts anderes will Balaji mit seinem, er nennt das Bitsignal, mit seinem Bitsignal bewirken, dass er sagt, diese Dynamik kann sehr, sehr schnell an Geschwindigkeit aufnehmen. Und da wieder die Parallele zu seiner Prediction mit Corona, wo er auch sehr früh schon diese sehr extreme Entwicklung vorhergesehen hat, weil er so dieses exponentielle Denken, glaube ich, irgendwo sehr gut verinnerlicht hat. Ne? Also quasi letzte Woche hatten wir null Banken, die pleite, letzten Monat hatten wir null Banken, die pleite gegangen sind. Diesen Monat haben wir irgendwie 3, 4, weiß ich nicht. Nächsten Monat sind es vielleicht 20. So. Das, ne? Ich sage nur quasi, aber so in die Richtung denkt er und so erklärt er sich, glaube ich, dann diese ganz enorme Preisauswirkung auf Kryptoassets zum Beispiel.
Also ich glaube wiederum, dass wir in den nächsten 90 Tagen keine Hyperinflation beim Dollar sehen werden. Da habe ich so ein bisschen Probleme. Ich habe auch ein bisschen das Problem, dass halt viele Leute, die diesen Narrativ spinnen, glaube ich, den Zusammenhang nicht so ganz verstanden haben, wie überhaupt, welchen Zinssatz die Fed überhaupt setzt, wie das Geldmengenwachstum zustande kommt, weil das wird ja durch Privatbanken generiert und nicht durch die Fed als solches. Die drucken ja nicht in dem Sinne Dollar. Und diese Kausalketten zwischen Fed Funds Rate, die gesetzt wird, plus einem generellen Zins, die Geldmenge und Fractional Banking, was die Banken machen und wie das alles mit Inflation zusammenhängt, ist halt einfach deutlich, deutlich komplexer, als es in diesen Narrativen dargestellt wird. Und vor allem ist es halt so, wenn du hier oben irgendwie eine Stellschraube drehst, dann weißt du eigentlich nicht, ob da unten irgendwie ein Kalb rauskommt, hier ein Rad abfällt oder da irgendwas explodiert.
Das sehen wir ja gerade. Also quasi genau diesen Effekt sehen wir ja gerade quasi. Es wurde die Stellschraube gedreht, quasi, hey, wir müssen irgendwie die Wirtschaft retten, weil Corona kommt. Wir machen irgendwie Stimulus-Checks und sonst was, was dazu geführt hat, dass Leute irgendwie viel Geld auf die Bank eingezahlt haben, was dazu geführt hat, dass die Bank irgendwie ein Liquidity-Mismatch eingehen mussten und quasi langfristige Staatsanleihen gekauft haben. Und jetzt quasi machst du die Zinswende und vergisst aber, dass das dazu führt, dass deine Banken quasi alle irgendwie ein Riesenloch auf dem Balance Sheet haben. Also genau diese Komplexität. Ja, genau. Ich glaube, genau darauf beruht das so ein bisschen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, wir können uns aber super darauf einigen, dass du hast halt im Endeffekt diesen Narrativ, den du gerade ja auch so ein bisschen dargestellt hast, den gibt es. Es gibt genug Leute, die daran glauben und das kann als solches schon self-fulfilling sein. Also, ne, dass halt viele Leute sagen, ich verstehe den ganzen Bums nicht. Ich habe, was weiß ich, ist vielleicht ganz sinnvoll, nicht all mein Geld in Dollar zu haben. Ja, ich meine, das ist ja, du machst ja verschiedene Sachen. Also du hast ja nicht nur dein Geld auf der Bank liegen, sondern der eine sagt sich halt, okay, ich kaufe mir lieber mal ein Haus, ne, weil was ich habe, habe ich. Und dann, wenn eine Bank halt pleite geht, habe ich immer noch ein Haus. Oder der andere investiert in ein Unternehmen und sagt, da habe ich ein Real-Life-Asset. Der andere investiert in Gold. Und ein paar Leute werden auch in Bitcoin investieren, weil sie einfach so, und diese, wie stark da die Nachfrage von ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Einer wird dieser Narrativ sein und da würde ich auch einen Haken dran machen. Was ich auch noch ganz gerne nachschieben würde, was diese Coinbase-Wette angeht, man muss halt dazu sagen, und ich habe mich wirklich überhaupt nicht damit beschäftigt, was der Herr da gemacht hat und wie gut er die...
Coinbase-Wette oder Balaji-Wette?
Balaji, sorry. Ich stempe den Typen immer noch
mental. Der hat nichts mit Coinbase zu tun.
Ja, okay. Balaji-Wette. Da ist es halt so eine Sache, man darf das auch nicht so isoliert betrachten. Also niemand weiß so 100%, ob der jetzt 2 Millionen Exposure auf dieses Kursziel von 1 Million hat, was er sich da selbst gesetzt hat, oder ob der noch 30 Nebenwetten platziert hat. Ne? Weil es kann halt auch irgendwie sein, dass er nur versucht, einen Spread abzugreifen und das Ding halt irgendwie, weiß ich nicht, geshortet hat und sagt, ich hedge einfach mein Short-Exposure. Oder also da gibt es 1000 Trading-Strategien, wo du halt sagst, dass der Typ nicht 2 Millionen on the hook hat.
100%, aber die würde ich schon so in die Kategorie Überzeugungstäter einstufen.
und dass er auch mal 2 Millionen riskiert für so eine Nummer.
Das traue ich ihm auch zu.
Ist ja nichts. Wir haben ja gerade schon geklärt, dass 3 Millionen nichts sind, also sind 2 Millionen ja auch nichts.
Aber es ist sehr interessant zu beobachten, diese die quasi Makroumfeld und quasi den Einfluss auf Bitcoin, beziehungsweise was das für neue Narrative für Bitcoin starten kann, finde ich sehr spannend, weil war jetzt wirklich lange nicht mehr, ich habe es lange nicht mehr so aktiv wahrgenommen und auch wirklich von so vielen Leuten irgendwie gehört, dass sie dieses Thema irgendwie umtreibt und sie darüber nachdenken. Deshalb werde ich das auf jeden Fall beobachten, dass er seine Wette da verliert, das ist eh klar, aber ich glaube, wie gesagt, darum ging es nicht. Der Zug ist abgefahren.
Okay. Dann, mein lieber Freund, hattest du noch eine Hausaufgabe und zwar einen Deep Dive. Die Community hat gesprochen, die Community hat sich gewünscht, The Graph. Ich habe mich vorbildlichst überhaupt nicht darauf vorbereitet, sondern ich lehne mich jetzt hier zurück. Ich lausche jetzt deinen Worten. Was hat es überhaupt? Warum haben sich so viele Leute The Graph gewünscht? Was ist daran so cool?
Gute Frage, ne? vielleicht haben wir schlechte Alternativen als zum Abstimmen geboten.
Wobei eine der Alternativen, die du angeboten hast, war Arweave.
Ja.
Und das ist mir schon mehrfach aufgefallen, weil du hast es in der Founder Series hast du es mehrfach erwähnt, also als Frage. Und da habe ich gemerkt, so dich scheint dieses Thema, glaube ich, gerade so ein bisschen umzutreiben. Ich weiß nicht, was du da im Schilde führst, aber da müssen wir vielleicht auch einfach mal ungewollten Deep Dive zu machen, weil mich interessiert, was du daran so spannend findest. Aber heute The Graph.
Genau. Und ich glaube, dass viele Leute das spannend finden, weil es sicherlich einer der bekannteren Namen im Crypto-Space ist. Gibt es schon eine ganze Weile. Ein relativ großer Coin. Und ja, ich glaube, so erkläre ich es mir. Ich glaube nicht, dass wir jetzt super viele, unglaublich viele Entwickler dabei gehabt haben, die da jetzt abgestimmt haben, die irgendwie The Graph selber nutzen. Denn, dazu kommen wir gleich, das Protokoll als solches richtet sich nämlich eher an quasi an Entwickler. Genau, ich wollte schon sagen, The Graph ist ein dezentrales...
Siehst du, es beschäftigt dich, mein Freund.
Es ist ein dezentraler Indexing-Layer. So, und Das Problem, was der Graph angeht, ist das, dass Daten auf einer Blockchain ja erstmal öffentlich einsehbar sind, aber gar nicht so einfach in einer strukturierten Art und Weise zu extrahieren sind. Und es eine sehr, sehr große Datenmenge ist und somit für einzelne Entwickler oder Analysten, die gewisse Datenpunkte sich für gewisse Datenpunkte interessieren, es gar nicht so jetzt so trivial ist, da irgendwie eine eigene Infrastruktur laufen zu lassen, um wirklich all diese Daten abziehen zu können. So, das ist erstmal ein Kernproblem. Wie man das lösen kann, ist jetzt auch kein Rocket Science, das ist was Leute irgendwie im außerhalb der Kryptowelt schon lange machen, im Datenbankbereich, dass du halt Daten quasi ein Indexing hast und somit schneller auf gewisse einzelne Datenpunkte zugreifen kannst. Das heißt, du bereitest die quasi auf und kannst dann darauf zugreifen. Es gibt auch Unternehmen im Kryptospace, die sowas gebaut haben. Also beispielsweise jetzt irgendwie einen Etherscan zum Beispiel. Die haben ja komplett ihre eigene Infrastruktur gebaut, also so ein Block Explorer. Die haben ihre eigene Infrastruktur gebaut, wie sie ja mehr oder weniger alle Daten, die in der Blockchain sind, auf irgendeine Art und Weise strukturiert extrahieren und dir zugänglich machen über ihr Interface, wo du dann quasi einfach eine Suchmaske hast, irgendwas eingeben kannst und dann spucken sie das aus. In dem Moment, wo du was suchst auf Etherscan, suchen die aber nicht in der Blockchain danach, sondern suchen in ihrem Indexing-Layer, wo sie quasi diese Daten zwischengespeichert haben danach und können dir dann halt auch in einer Millisekunde irgendwie die Antwort liefern. Das ist so, glaube ich, so dieses Grundkonstrukt oder die Grundlogik, die man im Kopf haben muss. Und das funktioniert auch sehr gut. So, jetzt ist die Frage, warum brauche ich da irgendwie einen dezentralen Indexing-Layer? Naja, wenn ich ein dezentrales Protokoll habe oder irgendeine Art von Applikation, möchte ich vielleicht nicht davon abhängig sein, wie Etherscan jetzt irgendwie ihr Indexing macht und vielleicht sagen die auch morgen, ich mach's nicht mehr und quasi diese, ich möchte ja eine App schaffen oder ein Protokoll schaffen, was eben nicht von irgendwelchen einzelnen Zwischenhändlern, Intermediären abhängig ist, sondern ich muss jetzt irgendwie ein deshalb dieses Protokoll schaffen, wo ich irgendwie kryptoökonomische Anreize schaffe, dass unterschiedliche Teilnehmer in dem Protokoll mir ein ähnlich gutes Produkt letztendlich oder ein ähnlich gutes Indexing zur Verfügung stellen, auf das ich dann zugreifen kann als Endnutzer oder als Entwickler und daher meine Daten bekommen, ohne dass ich einer einzelnen Person vertrauen muss. Und das war so das Grundproblem, was der Graph löst. Und wie sie das lösen, ist ganz interessant. Da gibt es mehrere Spieler. die oder mehrere Akteure, die in diesem Ökosystem aktiv sind, damit das Ganze funktioniert. Es gibt auf der einen Seite sogenannte Indexer. Das sind quasi die Leute wiederum, die tatsächlich dann Infrastruktur laufen lassen und gewisse Daten oder anhand einer vorgegebenen Logik gewisse Daten zur Verfügung stellen. Das nennt man dann sogenannte Subgraphs. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte alle Daten, die irgendwie mit Uniswap zusammenhängen, sei es irgendwie Trade-Daten, Volumendaten der einzelnen Trading-Pools und so weiter, die interessieren mich. Dann kann ich diese Logik quasi erstmal runterschreiben und dafür hat der Graph auch eine eigene Query-Language geschrieben, GraphQL. Und dann gibt es wiederum einen Indexer, der nimmt das und der übersetzt das quasi und zieht diese Daten aus der Blockchain raus, bereitet die auf und das Ganze kann ich dann quasi als API, also als Application Programming Interface, als Schnittstelle letztendlich nutzen als Entwickler, um zu sagen, super, jetzt habe ich hier quasi meine ganzen Uniswap-Daten an einem Ort. Ich nutze diese API und kann loslegen und kann jetzt irgendwie eine App bauen, die in irgendeiner Art und Weise auf Uniswap-Daten abhängig ist oder die benötigt in dem Interface. Ne? Das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Logik, wie das funktioniert. Also du hast die Gesamtheit aller Blockchain-Daten, dann hast du sogenannte Subgraphs, die quasi einen spezifischen Teil davon widerspiegeln und dann hast du Indexer, die diese Daten dann tatsächlich aufbereiten und einem als Entwickler oder als Endnutzer eine Schnittstelle bieten, um auf diese Daten zuzugreifen. So, das sind auch so wahrscheinlich so mit die wichtigsten Leute in dem Ökosystem. Dann hast du sogenannte Curator. Und ein Curator, was der macht, der wiederum sagt dem Indexer, welche Teile welche unterschiedlichen Subgraphs oder welche Datenkomponenten der Blockchain-Welt denn interessant sind. Die geben quasi Signale und sagen, hey, indexe doch mal bitte diesen Subgraph, weil der ist irgendwie sehr relevant und das ist irgendwie ein Subgraph, der eine hohe Datenqualität zum Beispiel ausspuckt. Versus, also sagen wir mal, es gibt irgendwie zwei Subgraphs, die irgendwie Uniswap-Daten rausfiltern sollen und der eine ist irgendwie schlecht geschrieben und da kommt nichts bei raus und der andere ist irgendwie gut und der ist nachgefragt. Dann ist es die Aufgabe der Kuratoren, dieser Curators, mit ihren Stimmen, und Stimmen erhalten sie darüber, dass sie Token staken, zu signalisieren, dass doch bitte der Indexer seine Computer, seine Ressourcen auf diesen Subgraph fokussieren sollen. Und die wiederum helfen somit den Leuten, die einfach wirklich nur ihre Infrastruktur laufen lassen, dass sie wissen, worauf sie sich fokussieren sollen. Das sind zwei wichtige Parteien. Dann gibt es noch sogenannte Delegator, aber das kennen wir. Das ist so, wie du deine Arbitrum-Token delegaten kannst, kannst du quasi auch im The Graph-Ökosystem deine Tokens delegaten. Und dann gibt es natürlich noch die Entwickler oder die Endnutzer, die letztendlich auf diese Subgraphs dann zugreifen und diese Daten irgendwo verarbeiten. Ich glaube, so muss man sich dieses Ökosystem grob vorstellen. Jetzt hatte ich schon gesagt, man muss ein System schaffen, was mit kryptoökonomischen Incentives funktioniert und sicherstellt, dass quasi diese Interaktion von diesen unterschiedlichen Parteien auch funktioniert und dass alle einen Anreiz haben, das auch ihre Rollen dann entsprechend zu erfüllen. So, das funktioniert so, dass die Leute, die Indexer, also die diese Daten dann zur Verfügung stellen, dass die zwei Einkommensarten haben. Das eine ist ein Indexing Reward. Das sind eine Inflation, die festgeschrieben ist in dem Protokoll. 3% Inflation, also 3% der Tokens werden jährlich ausgeschüttet. Und die gehen an diejenigen, die die Daten indexen. Hinzu kommen noch eine Einnahmequelle daraus, dass jeder, der Daten abfragt, also ich als Entwickler, sag ich mal, wenn ich irgendeinen Subgraph nutze und da meinetwegen 1000 API-Calls im Monat mache, ich zahle für jeden einzelnen API-Call in Tokens. Und diese Umsätze, die darüber generiert werden, werden zum Großteil auch wiederum an die Indexer ausgeschüttet. Das heißt, das ist die Einnahmequelle der Indexer, um somit sicherzustellen, dass jemand, der Zeit, aber natürlich auch Kosten, weil diese Infrastruktur, um solche Daten zu verarbeiten und aufzubereiten, dann brauche ich ja wirklich auch Hardware und da stehen quasi irgendwie Strom- und Hardwarekosten dem gegenüber, dass somit diese Leute das quasi profitabel betreiben können und somit langfristig hier aktiv sind im Ökosystem. Die Curator wiederum kriegen einen Teil dieser Transaktionskosten, die generiert werden, von den Indexern wiederum und sind das ist ein bisschen durch ein bisschen komplexeren Mechanismus, aber sind incentiviert, frühzeitig auf bestimmte Subgraphs hin zu pointen. Das heißt, wenn sie quasi, ich würde mal so sagen, wenn sie gute Trend-Scouts sind und quasi hohe Datenqualität oder etwas, was nachgefragt ist, früh erkennen, lohnt es sich für sie mehr, als wenn sie irgendwie am Ende auf einen Zug aufspringen, der eh schon groß ist und bekannt ist. Genau, das muss man, glaube ich, verstehen. Somit ist sichergestellt, dass es für Leute Sinn macht, diese Rollen überhaupt einzunehmen und in dem Ökosystem aktiv zu sein.
Aber jetzt nur so eine kleine Verständnisfrage, weil ich meine, es ist jetzt ein sehr komplexes System. Also im Endeffekt, Blockchain-Daten strukturiert zugänglich zu machen, ist so ein bisschen das Ziel. Aber dieses Indexing zum Beispiel, gibt es da unterschiedliche Indexer, die gleiche Aufgabe machen, und gibt es da irgendeinen Konsensmechanismus, oder ist einfach einer in dem ganzen Ökosystem hat den Hut auf, diesen bestimmten Subgraph zu indexen, oder machen das 20 Leute gleichzeitig? Und weil ansonsten scheint mir das halt auch wie ein ganz normales Unternehmen zu sein. Also da, es ist halt innerhalb eines Ökosystems, aber da ist ein Indexer halt einfach ein Unternehmen, was Daten aufbereitet, und ja, du kriegst halt safe vom Ökosystem 3% Inflation, und wenn jemand halt gerade deine Daten haben will, dann zahlt er dir noch Transaktionsgebühren dafür. Also das scheint mir sonst nicht so richtig dezentral.
Wieso? Also klar sind das, also jeder einzelne Indexer, also sag ich mal, du könntest als Indexer aktiv sein, du betreibst quasi dein eigenes Unternehmen. Natürlich. Du hast deine Hardwarekosten, du hast deine Stromkosten und hast irgendwie Umsätze darüber, dass du diese Daten aufbereitest. Da gibt es diese Inflation, von der ich schon hatte, die wird quasi ausgezahlt. Da wird quasi geschaut, ob du an gewissen random Zeitpunkten auch eine entsprechende Datenqualität zur Verfügung stellst. Da wird quasi sichergestellt, dass du deinen Job auch gut machst, kurz gesagt. Aber es geht ja nicht darum, dass quasi du als Einzelperson wie ein Unternehmen agierst, und die Dezentralität kommt ja darüber, dass ganz, ganz viele tausende Leute das machen und ich nicht von einer einzelnen Partei abhängig bin, ob du jetzt heute Lust hast aufzustehen oder nicht, wie das aber der Fall wäre, wenn ich jetzt halt quasi den Indexing-Layer, den Etherscan sich gebaut habe. Da bin ich davon abhängig, wenn Etherscan morgen sagt, boah, irgendwie keine Lust mehr, dann habe ich keine Daten mehr. Wenn du jetzt heute Morgen aufstehst und sagst, ich habe keine Lust mehr, Indexer zu spielen, dann gibt es halt irgendwie 500 andere Leute, die das machen, und dann nutze ich halt die Daten von jemand anderem.
Okay, verstehe.
Genau. Also das ist ja der Sinn und Zweck, dass du zum einen dieses Protokoll hast, was quasi auf der Blockchain lebt, also die Art und Weise, wie diese unterschiedlichen Parteien zusammenarbeiten und wie die Kostenstruktur ist und so weiter. Das ist alles quasi auf der Blockchain hardgecodet. Das heißt, da kann ich drauf vertrauen. Das bringt schon mal eine gewisse Dezentralität mit sich, und dass ich halt viele Akteure habe, die in diesem Ökosystem aktiv sind und somit nicht von einer einzelnen Partei abhängig bin. Das, so will ich es mal kurz beschreiben.
Okay,
wie du hast schon gesagt, natürlich, das ist jetzt ein komplexerer Fall, aber ich glaube, man muss es trotzdem verstehen, weil ich glaube, ansonsten, also wir können jetzt hier irgendwie über den Tokenpreis sprechen, aber so, das ist, glaube ich, nicht wirklich relevant, weil das ist erstmal heiße Luft, wenn man nicht versteht, wofür braucht es diesen Token überhaupt. So, dazu kommen wir jetzt schon. Den Token brauche ich zum einen, weil sowohl Indexer als auch Curator, also jeder, der eigentlich in diesem Ökosystem aktiv ist, müssen The Graph, also GRT, müssen diese Token staken als Sicherheit, dass sie auch dort einen guten Job machen. Und es gibt auch einen Slashing-Event. Und Transaktionsgebühren werden auch in GRT-Tokens bezahlt. So, das heißt, das erzeugt erstmal den primären Use Case für die und die Nachfrage für so einen Token. Jeder, der irgendwie dort aktiv sein möchte, braucht einige Tokens, muss die staken. Somit sind die auch langfristig ja dann irgendwie erstmal vom Supply abgeschnitten. Und jeder, der quasi diesen Service nutzen möchte, braucht auch die Tokens, um die Service-Fee damit zu bezahlen. Es gibt noch eine kleine Burning-Komponente, dass so ein bisschen Tokens auch wieder rausgezogen werden. Aber ehrlicherweise, ich habe mir die Zahlen angeschaut, ist das so ein bisschen zu vernachlässigen aktuell. So, wir wollen natürlich trotzdem darüber sprechen, wie erfolgreich ist das Ganze. Und ich glaube, es gibt zwei Komponenten, wie man sich das anschauen kann. Das eine ist, glaube ich, so ein bisschen die Traction in dem Ökosystem. Und das andere ist dann eher so die Finanzseite, wie läuft der Token und so weiter. Lass uns mal mit der Traction anfangen. Da habe ich einen ganz guten Report von Messari gefunden, die im Q4 2022 sich das alles angeschaut haben. Und ganz spannende Zahlen, wie ich finde, gefunden haben. Zum einen haben sie gezeigt, dass es aktuell rund 620 solcher Subgraphs gibt, die, und das muss man vielleicht noch dazu sagen, die mittlerweile wirklich auf diesem dezentralen Protokoll laufen und nicht mehr zentral von The Graph selber gehostet werden. Denn wie die das Ganze gebootstrapped haben, um das überhaupt erstmal ins Laufen zu bekommen, weil du hast schon gesagt, das ist ein sehr komplexes System und du musst erstmal viele Leute an Bord bekommen, damit das Sinn macht. Wie The Graph das selber gemacht hat, ist, dass sie erstmal selber diese Subgraphs gehostet haben. Also es hat als nicht dezentrales oder nicht wirklich dezentrales Protokoll angefangen und ist aber auf diesem Weg der konstanten Dezentralisierung. Das ist was wir bei ganz vielen Protokollen sehen, dass man diesen Weg wählt. Und ich finde das auch durchaus sinnvoll, weil ansonsten kriegst du diesen Apparat nie ins Laufen. Also mittlerweile gibt's über 600 Subgraphs, die jetzt eben wirklich nicht mehr von The Graph gehostet werden, sondern selber gehostet werden. Es ist ein relativ starkes Wachstum, über 150% year over year. Die Indexer, aber auch Kuratoren wachsen, die Aktiven. Und der Umsatz, der erzielt wird, der eben über diese Gebühren kommt, dass ich quasi Gebühren dafür zahle, dass ich eine Datenabfrage an einen Subgraph stelle, die wachsen auch relativ stark, nämlich über 6.000% year over year. Jetzt sagst du vielleicht, oha, das ist ja ein riesen Erfolgscase. Wenn wir uns aber anschauen, wie sich diese Umsätze aufteilen, die von Transaktionsgebühren und die aus dieser Inflation geschöpft werden, dann zeigt das noch ein bisschen ein anderes Bild. Denn wenn wir uns mal im Q4 anschauen, wurden rund 1 Million an Fees in GRT-Tokens erzeugt. Das heißt, für all die ganzen Transaktionen, die gemacht wurden, haben Leute in Summe in Q4 2022 rund 1 Million GRT bezahlt. Die Umsätze, die aus der Inflation kommen, das sind rund 78 Millionen. Das ist ganz spannend zu sehen, weil wir haben ja gesagt, dass damit das System langfristig funktioniert, musst du irgendwie es schaffen, dass auch quasi nachhaltig Umsätze dort erwirtschaftet werden und Leute nachhaltig incentiviert sind, ihre Rollen zu übernehmen. Ja, die Inflation, das ist ja jetzt nicht wirklich nachhaltig, sondern quasi damit verliert ja jeder Tokenhalter auch irgendwo konstant an Wert, wenn jedes Jahr 3% der Tokens neu ausgeschüttet werden. Und eigentlich die Art und Weise, wie sich das Ganze eher nachhaltig bewegt, ist, wenn natürlich die Umsätze aus den Transaktionsgebühren sehr, sehr stark wachsen. Die wachsen sehr stark, aber sie sind halt aktuell immer noch so ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den anderen Umsätzen, die passieren. So, und somit ist das Ganze natürlich auch aus einer Business-Sicht noch nicht profitabel oder nicht nachhaltig, ne? Weil quasi es werden viel, viel mehr Tokens jedes Jahr ausgeschüttet, als irgendwie Umsätze eingenommen werden oder Tokens verbrannt werden oder sonst was. Also das, was wir bei Ethereum ja immer mit irgendwie Ultrasound Money und so beschrieben haben, da ist The Graph noch ein bisschen von entfernt. Genau, aber das dazu, ich glaube, ansonsten sind die Zahlen eigentlich sehr positiv. Also wenn man sich anschaut, quasi die Anzahl der Subgraphs, die wachsen wirklich sehr konstant. Die Anzahl der Indexer nimmt zu, die Anzahl der Curator nimmt zu. Also das ganze Ökosystem als solches scheint sich sehr positiv zu entwickeln. Aber jetzt von der irgendwie betriebswirtschaftlichen Brille drauf, ist es noch sehr weit davon entfernt, irgendwo nachhaltig ein in sich geschlossenes System zu sein. Das wäre, glaube ich, so mein Fazit. Wenn wir uns jetzt den Token anschauen, so aktuell, wo stehen wir hier, bei knapp 15 Cent der Token, ist somit in den Top 50 der Tokens mit einer Marktkapitalisierung von fully diluted 1,5 Milliarden. Also wirklich ein relativ großes Ökosystem. Circulating Supply sind knapp 9 Milliarden Token. Es gibt maximal 10 Milliarden, also es ist fast alles schon unlocked. Plus es gibt eben diese Inflation, die noch immer drauf kommt. So, da muss man verstehen bei The Graph, dass die, dadurch, dass die schon relativ lange gibt, also gibt schon seit 2018, meine ich, 2018, 2019, haben die damals von VCs Geld aufgenommen, haben in Summe 7,5 Millionen Dollar aufgenommen und fast oder 30% der Tokens dafür quasi verkauft. Und der durchschnittliche Kaufpreis, ich habe das mal so ein bisschen überschlagen, liegt irgendwie bei 0,02 Cent oder 0, die Investoren, die haben einen brutalen Return auf dieses Ding gemacht. Selbst jetzt, wo der Token, das muss ich mal eben kurz nachschauen, wie weit der Down ist vom All-Time-High, nämlich einiges, 95% Down ist vom All-Time-High. Also der war mal, pass auf, der war mal bei über 2,30 Dollar. Das heißt, das ist der crazy Returner. Und ist jetzt einfach wirklich seit dem Hype im Frühjahr 21 konstant abgefallen.
Wobei, in den letzten drei Monaten hat sich der Tokenpreis verdreifacht.
Das muss man sagen, genau, das recht. Der war mal irgendwie nach FTX irgendwie bei 6 Cent unten, sowas, 5 Cent sogar, und ist jetzt wieder bei 15, also hat sich wieder verdreifacht. Aber natürlich, ein Großteil der Leute haben irgendwo davor schon gekauft und die sind wahrscheinlich alle noch ordentlich im Minus. Das heißt, das muss man ein bisschen im Kopf behalten, dass hier sehr, sehr viele Leute oder sehr, sehr viele Tokens von Investoren zu unglaublich günstigen Preisen gekauft wurden, die selbst heute, nur wenn sie jetzt verkaufen, einen bombastischen Return drauf hätten. Und die Token-Unlocks, und das war immer so ein Problem, was ich mit der Graph hatte, da gab es immer noch konstant Token-Unlocks. Also quasi dieses Damoklesschwert von irgendwie Investoren, die dumpen auf dem Markt, das war immer sehr, sehr nah, sage ich mal. Und ich meine aber, dass jetzt fast alle Tokens unlocked sind und somit, wenn man verkaufen möchte als Investor, kann man das. Wenn man dran glaubt und vielleicht noch länger halten möchte, kann man das auch aktuell. Es gab auch noch eine Token-Sale in 2020. Da wurden 6% aller Tokens an die Community quasi verkauft. Irgendwie habe ich den damals verpasst, ich weiß auch nicht warum. Auch das wäre ein guter Deal gewesen. Ich glaube, da hat man irgendwie für ein paar Cent den Token gekauft. Da wäre man heute auf jeden Fall auch noch ordentlich im Plus. Und dann gibt es halt einen relativ großen Teil, der in der Foundation liegt. Ein Teil, der beim Team liegt, das sind in Summe so 45% und es gibt noch knapp 10%, die an so Node-Betreiber gegangen sind. Somit von den Tokenomics würde ich sagen erstmal, ja, nicht so super verkehrt, halt sehr, sehr viel an Investoren zu sehr, sehr günstigen Preisen rausgegeben. Muss man aber auch sagen, war natürlich dem Marktumfeld damals geschuldet. Also quasi 2018 irgendwie Geld einzusammeln, war nicht ganz einfach mit so einem Protokoll. Und da hätte auch keiner gewusst, dass dann quasi schon irgendwie 2 Jahre später der nächste Hype um die Ecke kommt und diesen Token komplett in die Höhe treibt. Genau, wenn man sich das jetzt irgendwie anschaut, auch irgendwie aus einer Investmentperspektive, würde ich sehr genau darauf achten, wie sich dieses Ökosystem weiterentwickelt. Das heißt, wie viele Subgraphs gibt es und wie stark werden die genutzt? Welche Transaktionsgebühren werden darüber erwirtschaftet? Und quasi wie viele Indexer sind aktiv? Welche Integration gibt es mit weiteren Blockchains? Die haben natürlich auch auf Ethereum angefangen, aber binden immer mehr Blockchains schon mittlerweile an. Also ich glaube, das wäre so das, wie ich darauf schauen würde. Denn nur wenn sich das, also wenn man einen langfristigen Blick hat, kurzfristig spekulieren kann man natürlich immer, aber wenn man das irgendwie langfristig als ein spannendes Projekt erachtet, denn nur wenn sich das wirklich positiv entwickelt, wird sich das natürlich auch dann im Tokenpreis irgendwo langfristig widerspiegeln. Man muss dazu sagen, The Graph ist meiner Meinung nach mehr oder weniger Monopolist in dem Bereich. Also ich kenne nicht wirklich andere Lösungen, die das in einem ähnlichen Maße anbieten. Von daher sind sie da eigentlich sehr gut positioniert. Aber es ist natürlich immer noch irgendwo früh letztendlich.
Julius, ich muss sagen, in der Schule hättest du jetzt ein 1+ mit Sternchen für deinen Vortrag bekommen. Also ich meine, ich habe ja wirklich tatsächlich, die einzige Nummer, glaube ich, die ich eingeworfen habe, war meine eine Frage mit den Indexern und die 15 Cent zu 5 Cent am Anfang des Jahres. Also sprich, dass sich der Tokenpreis verdreifacht hat. Ansonsten, ich finde es dafür, dass es so ein komplexes Thema ist, also es gibt jetzt hier Medienkritik meinerseits an dich, aber dafür, dass es so ein komplexes Thema ist, eigentlich sehr schick zusammengefasst. Ich muss sagen, ich muss es mir, glaube ich, im Detail trotzdem nochmal angucken, weil ich glaube, ich habe das Problem verstanden, ich habe die grundsätzlichen Mechanismen verstanden, aber um mir selbst jetzt ein Bild davon bilden zu können, ob das jetzt eine coole Nummer ist oder nicht, da muss ich da selbst nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt und so ein Case, der halt irgendwie auch ziemlich nutzstiftend scheint innerhalb, also es ist sehr selbstreferenziell, weil es halt innerhalb der Blockchain bleibt. Das ist halt nicht irgendwie so wie Helium, wo du sagst, okay, da hast du irgendwie ein Real World Use Case, aber trotzdem eigentlich eine spannende Infrastrukturlösung. Und ja, also ich würde sagen, let's call it a Folge. und an der Stelle bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich bei unseren Hörern, die bis jetzt dran geblieben sind. Wie gesagt, falls ihr Bock habt, uns Themenvorschläge, Feedback, Kritik, Fragen oder Gastvorschläge für die nächste Founder Series zu schicken, dann macht das sehr gerne an allescoin_pod, ist unser Instagram-Account, ist unser Twitter-Account. Auf LinkedIn, Twitter und was weiß ich, sind wir natürlich auch privat so erreichbar. Also schreibt uns da auch gerne. Bewertet diese Folge auf Spotify und Apple mit 5 Sternen. Ganz wichtig, erzählt all euren Freunden, ob sie es hören wollen oder nicht, dass es diesen Podcast gibt und macht ein bisschen Werbung für uns. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ich glaube, das war's von meiner Seite. Julius, ich sage Dankeschön und ich freue mich auf in einer Woche.
Bis nächste Woche in Person, in Hamburg.
In Jubiläum, Person, einjähriges.
Einjähriges, stell den Shampoos kalt, ich komme hoch.
Ich Ich
und am Samstag dann High Rocks in Hamburg. Mach's gut, Flo.
Ach, du Heiliger. Und ich habe immer noch nicht trainiert. Aber ja, ich freue mich drauf.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.